Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 66. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Heute mal wieder in getrauter Zweisamkeit und ich habe eine trockene Hose. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das letzte Woche für eine feuchtfröhliche Veranstaltung gewesen ist. CB-Funk 65, 25 Jahre Computerbase. Frank, Steffen und Jan erinnern sich und ich habe mir wirklich ungelogen, ungeplant direkt zum Start, weil ich diesen Korkenplop auf der Aufnahme haben wollte, eine Drittelflasche Sekt über die Hose geschüttet.
Alkoholfreier Sekt.
Ja, da kam ja auch gleich die suffisante Nachfrage, ob wir das ernst gemeint haben. Ja, weil wir danach ja noch geplant 2, 3, 4 oder eine halbe Stunde Podcast aufnehmen wollten. Und ja, wir haben den Podcast ja auch voraufgezeichnet. Am richtigen, wirklichen Geburtstag, dem 16. April, da haben wir in der Redaktion auch eine echte Flasche Sekt aufgemacht. Und jetzt können sich wieder all diejenigen darüber beschweren, die es eigentlich ganz gut fanden, dass wir keinen Alkohol getrunken haben im Podcast. Ja, so oder so wirkt das bei mir echt noch nach, Fabian. Also
der Sekt.
Der Sekt nicht, auch wenn ich mich dann rückwirkend gleich wieder bestätigt gefühlt habe, bei der Aufnahme kein Sekt mit Alkohol getrunken zu haben, weil man das, wenn man, ja, wir haben im Büro gleich um 9.15 Uhr angestoßen, das merkt man, auch wenn man gefrühstückt hat. Nein,
Sektfrühstück ist doch.
Ja, ist bei uns halt nicht Usus in der Redaktion, Fabian. Ich weiß nicht, wie du das so handhabst, aber nein, allein die Beschäftigung nochmal mit diesen Anfangszeiten, und das sind ja dann bei mir eben auch 23 Jahre ist das her, ich als großer kleiner Schüler, war schön, muss ich sagen, mich da mal wieder dran zu erinnern, wie das so alles gelaufen ist. Und Herzblut ist ja immer noch dabei, aber es war halt was anderes. Und für sich genommen, jetzt auch verklärt, mit dem Blick nach hinten natürlich das meiste einfach nur positiv. Und es hat mir echt Spaß gemacht, mich hat auch gefreut, die Resonanz der Community. Es haben wirklich eine ganze Menge sich diesen Podcast dann angehört. Es kam viel Feedback in unserer kleinen Geburtstagsansprache und wirklich auch Wahnsinn, wie viele alte Hasen sich da zu Wort gemeldet haben, die es ja auch immer noch gibt.
Die ja auch Tassen bekommen.
Ja, genau. Und da kleiner Zwischenstand, Mittwochmittag. Ich habe 13 Taschen, es sind leider nur Tassen und keine Taschen, aber ich habe 13 Tassen auf den Weg geschickt vorgestern. Da werden auch die allermeisten heute schon zugestellt. Ich habe die Adressen von 2 weiteren Tassengewinnern und 10 sind noch nicht auf mich zugekommen. Ich werde die Namen jetzt nicht nennen, aber ich denke, das wird schon noch passieren. Einige davon waren seit unserem Geburtstag noch nicht wieder online, aber sie waren ja dieses Jahr schon online. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir inzwischen 23 Jahre, weil erst seit 2.1 gibt es ja dieses Forum, wie wir es jetzt haben mit der Datenbank, oder gibt es dieselben User im Forum, das Forum haben wir ja inzwischen mal gewechselt. Wer da Anfang des Jahres online war nach 23 Jahren, der wird das dann dieses Jahr auch nochmal irgendwann sein und jetzt nicht plötzlich zwischen Anfang des Jahres und 16. April aufgehört haben, uns treu zu bleiben. Ja, und da haben wir jetzt auch erstmal kein Limit gesetzt. Die Tassen sind da, sie warten, und sobald ich Adressen habe und das auch nicht nur eine ist, ich gucke mal, ob die Tage noch was kommt und ich dann Ende der Woche nochmal ein paar Tassen auf die Reise schicke. Ja, und im Team kriegt ja auch noch jeder eine. Das ist dann nochmal der viel größere Batzen, der vor uns liegt. Ja, Fabian, du hast mitgefeiert. Natürlich.
Ich habe den
Podcast gehört, wurdest. Ja, und du hast mir vorhin erzählt, oder was heißt, du hast dich bei mir beschwert, weil ich gesagt habe, du bist nicht dabei, weil du ja dasselbe Geburtsjahr hast wie Computerbase. Da hast du gesagt, ich bin doch aber 98.
Ich habe jetzt geboren. Das gleiche Alter wie Computerbase, ja. Nee, also das ist nicht der Grund, dass ich dir das übel nehme. Was soll ich erzählen? Also ich war halt wirklich quasi 0 Jahre alt, als Computerbase gegründet wurde. Was mir aber aufgefallen ist, du bist ja hinzugekommen nach deinem schriftlichen Abitur.
Ja.
Und ich auch.
Ah ja, ja. Siehst du mal. Dabei ist schriftliches Abitur zu haben nicht Einstiegskriterium für freie Mitarbeiter bei Computerbase. Ja. Aber so kann es laufen. Fabian, ich denke, es wirkt auch die nächste Woche noch ein bisschen bei mir nach, die Erinnerung an die Anfangszeiten, und in dem Thread ist ja auch immer noch ein bisschen was los, aber lass uns jetzt mal wieder ganz zum Tagesgeschäft übergehen in dieser Episode von CB-Funk. Das da bedeutet, dass wir über EKWB reden werden gleich zu Beginn. Das ging ja heiß her seit, ja, eigentlich erst seit dem Wochenende, obwohl der Stein des Anstoßes schon in der letzten Woche gelegt wurde. Dann möchte ich dich noch einmal zum Thema AI-PCs abholen. Ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema, aber
ja, da ist ich wurde ja schon vorgewarnt, ja.
Ja, in den letzten zwei Wochen dann doch noch mal ein bisschen was passiert und man merkt, das wird, oh Gott, das wird ein Hauen und Stechen hinten raus werden, glaube ich, um die Deutungshoheit und wer denn da jetzt eigentlich alles dran mitverdienen darf und warum und in welcher Form. Wolfgang war super fleißig am Benchen. Der hat sich die...
Wann nicht?
Ja, mit Resultaten, die online zu sehen sind. Der hat sich Frostpunk 2 angesehen. Das erscheint zwar erst später im Jahr. Ich glaube, irgendwann im Frühsommer? Ja, ich glaube, vor den großen Sommerferien, oder?
Ende Juli.
Genau, und da gibt es aber... die Käufer einer besonders teuren Premium-Version durften da die Tage schon mal reingucken. Da hat er ein paar Benchmarks zugemacht und holla die Waldfee, man braucht schon Power. Das gleiche gilt für den ersten Titel einer Benchmark-Serie, die er jetzt gestartet hat. Er guckt sich mal wieder Spiele an, die nicht neu erscheinen, sondern einfach sau viel gespielt werden. Und den Auftrag hat er Fortnite gelegt und der zweite Teil ist auch schon online, PUBG. Da gucken wir mal drauf, bevor wir eine Community-Frage beantworten zum Thema Coil Wine oder Spulenfiepen oder Spulenzirpen. Es gibt die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten sowohl im Englischen als auch im Deutschen, außer dass wir im Deutschen, glaube ich, nie sagen Spulenweinen.
Also Zirpen habe ich auch noch nie gehört, aber...
Ja. So, dann jetzt. Aber du bist ja auch noch jung, du musst ja noch viel lernen.
Spulenrasseln, kenne ich noch.
Ja. Dann nehmen wir uns die aktuelle Sonntagsfrage vor und dann sind wir auch schon durch. In diesem Sinne, hast du mitbekommen, was los war um EKWB oder EK Waterblocks?
Ja, ich glaube, man muss ja vielleicht erstmal sagen, was das überhaupt ist. Mir sagte der Name jetzt schon was und ich wusste auch, was die machen, aber das ist ja eine absolute Nische in der Nische. Was die in erster Linie herstellen, also ja, Komponenten für Custom Wasserkühlungen, bei, wenn man so will, enthusiastischen Gaming-PCs. Und dann aber ja vor allem auch mit Fokus auf Hard-Tubing, also diese harten, sind ja keine Schläuche dann, sondern Röhren aus, was ist das, irgendein Acryl, Kunststoff oder sowas. Gibt es, glaube ich, auch inzwischen aus verschiedenen Metallen oder wie auch immer. Und Full-Cover-Plöcken für... Ja, unter anderem halt eben Grafikkarten, also wo man halt wirklich seine Grafikkarte quasi des gesamten Kühlers erstmal berauben muss, sodass man wirklich nur noch das PCB vor sich liegen hat, mit den Komponenten drauf natürlich. Dann darf man da fein säuberlich klein geschnittene Wärmeleitpads oder Paste auf die CPU, auf den Speicher, auf die Spannungsversorgung packen und dann kommt da über alles drüber ein großer Metall oder was auch immer, Block, und auf die Unterseite wahrscheinlich auch noch. Und sie wird von allen Seiten quasi gepackt und gekühlt. Und wer macht sowas? Kaum jemand, natürlich. Zum einen sehr viel Arbeit und auch sehr viel Commitment und dann mal eben die Grafikkarte ausbauen und oder wechseln oder was auch immer, ist dann natürlich nicht mehr, wenn die mit harten Röhren angeschlossen ist. Zum anderen auch einfach sehr, sehr teuer. Denn wie teuer ist so ein Full-Cover-Block alleine? Sind wir im Bereich von 200-300 €.
Da gibt es ja auch Modelle, die sind über 400 €, wenn die da noch besonders
das ist ja, auch, ja. Ist ja nur die GPU dann, ne? Dann kommt ja noch die Quasar-Kühlung hinzu. Also um das ganz kurz einzuordnen, das ist die Nische unter den Nischen der enthusiastischen PC-Gamer, die da
ein anderer Hersteller, der in Deutschland auch relativ bekannt für sowas ist, ist AlphaCool beispielsweise. Es gibt auch noch andere. Aber was EKWB zuletzt noch mehr als andere gemacht hat, war mehr Custom-Grafikkarten, also Custom-Designs mit ihren Full-Cover-GPU-Waterblocks abzudecken, als das andere Hersteller getan haben. Das Problem an so einem Full-Cover-Block ist ja, der muss halt spezifisch auf das jeweilige PCB bzw. die Komponenten, die da drauf zu finden sind, angepasst sein. Und das ist natürlich ein Höllenaufwand, einerseits das für jedes PCB zu machen, also für eine Asus Strix, die in der Regel ein anderes PCB nutzt als die TUF und wiederum als die Dual. Also da muss man schon eine Auswahl treffen. Das gleiche gilt dann wieder bei MSI und Gigabyte und so weiter und so fort. Aber EKWB hat da immer noch die breiteste Palette oder am schnellsten die größte Palette an Grafikkarten abgedeckt, was es aber dann auch nicht unbedingt günstiger gemacht hat, wiederum für den Kunden. Also das haben sie sich auch bezahlen lassen, mussten sie wahrscheinlich aber auch, weil ja, es ist halt
Wie viele
in.
Leute kaufen sich sowas, ne? Also wenn du halt wirklich auch ein einzelnes Custom-Modell runtergehst und halt, wie gesagt, die Nische in der Nische. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass da selbst weltweit vierstellige Stückzahlen bei manchen Custom-Designs oder bei allen Custom-Designs zustande kommen. Das glaube ich nicht dran.
Gut, sie waren trotzdem auch omnipräsent, weil sie relativ viel Marketing gemacht haben. Sie haben eine ganze Reihe an Kooperationen, sei es klassisch Banner-Platzierungen oder auch in anderer Form, dass halt ihre Produkte immer wieder benutzt werden oder wurden, wenn irgendwo, auch insbesondere auf YouTube, irgendwelche PC-Builds präsentiert wurden. Dann macht man sowas in der Regel ja auch nicht komplett frei von jeglichem Einfluss, sondern hört sich mal um, wer gibt mir denn vielleicht ein bisschen Geld dafür, dass ich das hier mache
Oder
und dass ich
zumindest die
deine Komponenten
Komponenten.
verwende. Genau, also das ist ja zum Beispiel was, was Jace Two Cent jetzt erzählt hatte, dass das so seine Kooperationsmöglichkeiten gewesen sind, auch in der Vergangenheit, wenn er da Dinge gebaut hat, dass dann EK-Waterblocks-Komponenten drin waren und dafür hat er halt Geld bekommen und so weiter und so fort. Naja, also die haben schon, die waren und waren, sind. Es ist eine starke Marke, 2003 gegründet in Slowenien. Und ja, was war jetzt Stein des Anstoßes? Jetzt hieß es letzte Woche von einem Ex-Mitarbeiter, der bis vor einem Monat das US-Geschäft, wie er gesagt hat, mehr oder weniger, weil sonst keiner mehr da war und sich keiner mehr gekümmert hat, allein verantwortet hat, mit immer weniger Ressourcen, wahrscheinlich im Sinne von Personal, aber auch Geld. Dass der sich auf LinkedIn zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, also ich muss jetzt hier leider mal wirklich an die Öffentlichkeit gehen. Das sind Zustände bei EKWB. Ich habe hier, das war das letzte Jahr war für mich quasi der Ritt, wie ein Ritt durch die Hölle unter dieser Arbeitsbelastung, dass ich hier quasi allein verantwortlich gewesen bin. Dann habe ich 4 Monate mein Gehalt nicht bekommen, wurde aber dazu gezwungen, meinen Vertrag zu verlängern. Und ich bin jetzt raus. Inzwischen ist er bei Antec laut Wind. In LinkedIn. Und ich mache das jetzt aus zwei Gründen öffentlich. Erstens, weil ich hoffe, dass ich damit dann irgendwie erreiche, dass ich meine Kohle noch kriege. Und zweitens, weil ich der Ansicht bin, ich bin so lange in der Industrie, wer so in der Industrie agiert und mit seinen Leuten umgeht, der sollte nicht in der Industrie sein. Und so, das war das Ding. Also die Vorwürfe bezogen sich da im Wesentlichen auf den Umgang mit Mitarbeitern, sei es also Überstunden war auch
Ja.
noch ein Thema, was angesprochen wurde, also Crunch und aber ohne Gehalt zu bekommen oder nur ein Teil.
Wahrscheinlich auch toxische
Und
Hierarchien, wie das halt so
ja,
ist.
genau, das Management hätte nichts anderes mehr gemacht, außer zu probieren, kurzfristig maximal Kohle zu scheffeln und schon denkt, okay, aber das Management, ja, sollte es ja eigentlich nicht tun, sollte doch in den Fortbestand gehen. Aber gut, also das waren die Vorwürfe. Und die hat dann Gamers Nexus aufgegriffen. Und haben dann 2 Tage selber recherchiert und hatten letzten Samstag dann einen Beitrag gebracht, beziehungsweise ein Video online gestellt, wo sie das aufgegriffen haben und auch dann berichtet haben, dass sie noch mit weiteren Mitarbeitern geredet haben, die das bestätigen, aber auch mit Zulieferern, die halt an EKWB Produkte liefern. Die stellen das ja auch nicht alles selber her. Und die halt auch kein Geld mehr bekommen haben und dass es auch Partner gibt, also Kooperationspartner, die schon länger kein Geld mehr bekommen haben oder immer erst, wenn sie ewig hinterhergerannt sind und da hatten sich dann Jace Two Cents und aus Deutschland Igor Slap gemeldet, die dann selber öffentlich gemacht haben, dass sie halt Banner oder Werbekooperationen am Laufen haben und da schon länger kein Geld mehr gesehen haben und dass immer wieder neue fadenscheinige Ausreden gegeben hat, warum das jetzt noch nicht gezahlt wurde und so weiter und so fort. Und ja, dann ging es also heiß her. Wir müssen sagen, wir können das nicht aus eigener Quelle selbst bestätigen, weil wir keine Kooperation mit EKWB haben. Kriegen von denen kein Geld, haben von denen noch nie Geld bekommen und können deswegen auch nicht davon berichten, dass wir zuletzt kein Geld mehr bekommen haben. Aber wir haben das erstmal alles so hingenommen und dann auch am Montag darüber berichtet. Was EKWB am Anfang oder gegenüber Gamers Nexus, als die angefragt haben, da zu recherchieren und auch angefragt hatten, bereitgestellt hatte, war ein Statement, wo sie gesagt hat, dass sich mehr oder weniger eigentlich nur auf das bezog, was der Ex-Mitarbeiter da veröffentlicht hat. Und da hieß es drin, naja, also das ist, die Mitarbeiter stehen halt im Fokus und deren Geld dazu bezahlen ist halt quasi oberstes Ziel. Unausgesprochen stand aber jetzt, oder stand aber nicht drin, haben wir immer gemacht oder haben wir manchmal nicht gemacht. Und das ist,
wir scheint ja auch so ein bisschen,
ja, aus dem Frust heraus, was der Mitarbeiter da macht. Und
sie haben aber auch neben dieser Stellungnahme Unterlassungserklärungen veröffentlicht, verschickt an Henderson, hat es den Namen genannt, und halt eben an Gamers Nexus, beziehungsweise an Gamers Nexus Quellen, denn irgendwer
genau, hat sich gegen Gamers Nexus selber, soweit ich weiß, nicht, okay, aber die hatten wiederum berichtet, dass einige, mit denen sie gesprochen hatten, inzwischen auch schon per Unterlassungserklärung aufgefordert wurden, zu unterlassen, sowas zu veröffentlichen, und bei Zuwiderhandlungen, ich glaube, in einem Fall hieß es 70.000 US-Dollar Vertragsstrafe zu zahlen oder so. Ja, so. Und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass es da ruhiger wurde. Dann kam jetzt gestern der CEO aufs Parkett, der ja auch der Gründer ist, denn EKWB heißt Edward König Waterblocks.
Ach, das wusste ich noch gar nicht. Okay.
Ah, siehste mal, ja, es ist sein Unternehmen, 2003 gegründet, und der war gegründet. Jetzt haben sie es vielleicht gegründet, aber da wurde es gegründet. Und der war bis 2019 selber CEO und hatte dann die Geschäftsführung aber bis jetzt Anfang 2024, nämlich im Februar, aus der Hand gegeben. Und ja, der hat jetzt Besserung. Also erstmal hat er sich entschuldigt in diesem 2-Minuten-Statement, was 1:1 auch schriftlich veröffentlicht wurde. Also im Endeffekt hat er da vorgelesen, was es auch sonst so zu lesen gibt. Und hat gesagt, dass ich möchte mich entschuldigen bei allen, die da jetzt von diesem Vorgehen betroffen wurden, auch von unserer Kommunikation. Und Gamers Nexus hat ja auch berichtet, dass da irgendwie Steuerschulden oder eine Steuerzahlung aussteht noch in Texas. Also das hätten sie jetzt wohl beglichen. Das wäre jetzt quasi schon der erste Schritt zur Besserung. Und jetzt würden sie sich den anderen ausstehenden Zahlungen annehmen und dabei insbesondere oder in erster Instanz denen, die sie, den Gehältern, den sie ihren Mitarbeitern schulden, ja, dann wollen sie auch wieder die unternehmensinterne Kommunikation verbessern, weil das, was der Henderson da kritisiert hat, war ja wohl jetzt grundsätzlich erstmal nur auf die US-Gesellschaft bezogen, EK Cooling Solutions, EKCS oder so, wie sie heißt, während das Headquarter weiter in Slowenien sitzt, und dann gibt es auch noch, ich glaube, 2 Rechtseinheiten in Asien. Also, dass das da wohl auch keine wirklich gute Kommunikation gegeben hat, dann wollen sie ihre interne wie externe, erstmal die interne Kommunikation wollen sie transparenter gestalten und in einer höheren Frequenz irgendwie überhaupt mal mit ihren Mitarbeitern reden. Und ganz explizit, das sieht man, dass das vielleicht auch erstmal so ein bisschen intern gedacht war, das Statement, aber man gesagt hat, das ist ja sowieso in einer Minute online und öffentlich, gibt es jetzt eine E-Mail-Adresse, wo sich Mitarbeiter, die irgendwie ein Thema mit Überstunden, Unbezahlten oder grundsätzlich mit Overtime haben, dass die sich da bitte dann mal melden, und dann wird man der Sache nachgehen und probieren, das alles zu beheben. Und ansonsten hofft der Hersteller natürlich, dass er das Vertrauen wieder gewinnen kann, jetzt mit dem Gründer und alten CEO wieder seit Februar wohl schon hinter den Kulissen an der Spitze, nämlich dem Edward König. Ja, ist der Drops da gelutscht, Fabian? Was meinst du?
Naja, also angekündigt, wie, wo, was man jetzt konkret besser machen möchte oder Lösungen, also wurde ja nichts kommuniziert.
Ja.
Das Marktumfeld ist, wie gesagt, ein, ja, ich würde halt sagen, schwieriges, wie eben schon dargelegt, dass die Zielgruppe ist nicht sonderlich groß und dass man vielleicht nicht unbedingt gewillt ist, ja, wobei das, also ich wollte jetzt gerade sagen, dass man natürlich sowieso derzeit weltweit die Situation hat, dass man vielleicht weniger Geld für solche Spielereien ausgibt, aber wenn ich mir dann wieder anschaue, wie viele bei uns eine 4090 haben, dann kassiere ich das Argument vielleicht direkt wieder.
Eine 4090 ist ja keine Spielerei, Fabian. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ne? Also es, ja. Ja, also ich mir fehlte auch bei dem Statement ein bisschen mehr Hintergrund, denn jetzt wurde ja gesagt, okay, wir sind ja quasi wieder back on track, weil wir haben jetzt ja schon mal unsere Steuerschulden beglichen. Wurde, um die endlich irgendwann mal begleichen zu kommen, vielleicht zuletzt wirklich kein Cent mehr an Partner oder Marketing oder an Lieferanten oder
Mitarbeiter.
Partner gezahlt, Mitarbeiter gezahlt, genau, in erster Linie, Entschuldigung, um endlich diese Steuerschuld begleichen zu können. Ich meine, dann hat man danach ja plötzlich auch nicht mehr Geld, aber wenn da wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt wird, dann war das vielleicht höchste Priorität. Oder hat der Gründer Kapital ins Unternehmen geschossen? Gibt es irgendeinen anderen Investor? Also wie soll das jetzt plötzlich alles rundlaufen, wenn es vorher nicht rund lief? Und das kann ja auch nicht nur an einer falschen Kommunikation gelegen haben. Denn wenn so viele Stellen davon berichten, dass es kein Geld gegeben hat, dann war ja offensichtlich kein Geld da. Gamers Nexus hatte darüber ja noch berichtet, oder in dem Zusammenhang ja noch berichtet, dass da offensichtlich zu viel Kapital in den Lagern gebunden ist, weil man, ja, man hat halt extrem spitze Produkte, die man ja noch irgendwie zu einem halbwegs vertretbaren Preis fertigen muss oder fertigen lassen muss, wo dann auch Lieferanten oder Fertigungspartner wiederum sagen, naja, aber um dir überhaupt den Preis zu liefern, musst du mir halt, weiß ich nicht, 2.500 so einen Kühler abnehmen. Denn das Teure an solchen Dingen ist ja meistens Tooling, das Werkzeug, ja. Ne, das Tooling, also die Werkzeugkosten. Das klingt immer so wie Hammer oder so, aber ja, letztendlich ist es ja das. Ich brauche irgendwelche Spritzgussformen oder die Programme für die Fräse, das muss ja alles jeder Maschinen. Ja, und ich habe die Rüstkosten, ja, ich muss ja immer wieder dann, ich muss ja für jeden Kühler dann auch vielleicht die Werkzeuge wechseln, und auch wenn das CNC-basiert mittlerweile ja auch vieles automatisiert, es ist halt einfach teuer, wenig Produkte zu fertigen von verschiedenen Typ als viele Produkte des gleichen Typs.
Ja, logisch.
Na, lange Rede, kurzer Sinn, dass sie sich halt sehr viel Produkte ins Lager gelegt haben, dafür natürlich Geld in die Hand nehmen mussten. Diesen Wert haben sie ja auch aktuell noch im Lager liegen. Also das ist ja jetzt erstmal kein Problem für die Buchhaltung, sag ich mal. Aber wenn das dann nicht verkauft wird, dann hast du halt irgendwann dieses sogenannte oder Cashflow-Problem, dass du halt irgendwie reich an Kühlern im Lager bist. Aber und dass die Bilanz vielleicht auch noch hergibt, aber du hast halt einfach kein Geld mehr. Und ja, irgendwann würde man ja dann auch aus bilanztechnischen Gründen dazu gezwungen werden, mal seinen Lagerbestand abzuwerten bzw. abzuschreiben, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass ich das zu dem Preis noch loswerde oder überhaupt noch loswerde. Aber ja, aber da gibt es halt überhaupt keine Hintergrundinfos. Ne? Also ja, Kommunikation ist erstmal gut. Ne? Sich überhaupt jetzt zu äußern, ist sicherlich der richtige Schritt. Punkt. Aber mir fehlte es dann noch an so ein bisschen Fleisch in der Suppe, wie das denn jetzt besser laufen soll. Also warum kann man denn jetzt wieder zahlen? Und müssen wir Einblicke in das Unternehmen haben, in die Finanzen? Grundsätzlich vielleicht nicht, wenn alles läuft, aber wenn so viel schief lief und man dann sagt, jetzt packen wir die Sachen an, und ja, auch jeder weiß, dass die jetzt erstmal wirklich durch ein Tal der Tränen gehen werden, denke ich, auch umsatztechnisch. Dann finde ich schon, dass man da hätte noch ein bisschen was zupacken müssen und sagen, ja, und weil ich als Gründer hab ja viel rausgezogen die letzten 20 Jahre und ich habe jetzt keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie viel fehlt, was wir da reden. Habe ich jetzt reingeschossen, weil es ist mir wert oder so. Aber das wurde ja auch nicht gesagt.
Ja. Ja,
trotzdem wäre es für die Enthusiasten oder die Kunden von EKWB, die da die letzten Jahre auch nur dort fündig geworden sind, wenn es darum ging, eine 4090, eine 3090 Ti von Asus, von MSI, weiß der Geier was, gleich erste Reihe zu kaufen, weil man halt immer das Beste vom Besten in seinem Rechner haben will und man hat da halt ein Custom Vacu Loop drin und möchte da jetzt nicht erstmal für ein halbes Jahr den FE-Kühler Luft, ja, also sag ich mal, die GPU aus dem Wasserkühlerkreislauf rausnehmen, dann hat man halt oftmals ganz, ganz früh nur bei EKWB die Produkte gefunden. Da haben dann ja auch wieder Kunden gegen die Zahlung von Geld von profitiert. Gut, ich will jetzt auch nicht im Unternehmen kein Glück oder Glück für die weitere Zukunft widmen. Wir wollten heute einfach nur mal darüber sprechen, was da Stand der Dinge ist. Und wenn es da weitere Statements gibt oder jetzt vielleicht auch einer derjenigen, die sich die letzte Zeit dazu geäußert haben, davon berichtet, dass da jetzt seine Zahlung eingegangen ist, was ja dem Wortlaut des Statements zufolge erstmal die eigenen Mitarbeiter sein sollten, dann bleiben wir da natürlich am Ball. Ich hoffe nicht, dass jetzt als erstes die die Medien oder die Publisher oder Influencer, die sich da gemeldet haben, dann doch bedacht werden, weil man so denkt, das Thema vom Tisch zu räumen und sich dann wieder ein Mitarbeiter meldet. Aber gut, ungelegte Eier. Wir werden das weiter beobachten und hoffen natürlich letztendlich für die 200 Mitarbeiter, haben sie, glaube ich, gesagt, ne? Dass das irgendwie weitergeht, weil das ist ja dann auch nicht deren mittelfristig beste Lösung, wenn das Unternehmen jetzt vor die Hunde geht.
Hm.
Fabian, der AI-PC wird ja, da eher...
Apropos, ne? Ungelegte Eier.
Ja. Ich weiß nicht.
Die so willst mich wieder quälen heute mit so einem Thema.
Ich finde es einfach nur absurd und ich denke, das interessiert doch aber auch und es lässt sich immer so schwer in Text passen, aber es gehört doch ausgesprochen. Der AI-PC. Wir haben vor 2 Wochen ja darüber gesprochen, dass der AI-PC offensichtlich laut einer Definition von Microsoft, die aber Intel publiziert hatte, eine NPU braucht, also eine Neural Processing Unit, die darauf spezialisiert ist, AI-Tasks abzuarbeiten. Dann hieß es ja aber schon auch von Intel, naja, und dann gibt es ja dann so eine Second-Gen oder eine Next-Gen-AI-PCs, die brauchen dann nicht nur per se eine NPU, sondern auch eine NPU mit mehr als 40 TOPS Leistung, was dann ja Intel, also hier Lunar Lake sein sollte, die neuen mobilen CPUs, die für die Computex erwartet werden, zumindest vorgestellt und wahrscheinlich dann auch AMD Strix Point, was ja kommen wird und aber auch Snapdragon X Elite und Plus.
Wir hatten da intern noch mal drüber geredet oder ein bisschen diskutiert über diese TOPS. Das ist ja eine herrlich willkürliche Metrik. Das heißt ja einfach nur Trillion, also Billionen Instruktionen pro Sekunde.
Ja.
Und das schafft man ja relativ leicht mit jeder modernen Grafikkarte beispielsweise. Und wenn man sich dann halt, also es ist ja ohnehin schon lächerlich, dass man da nicht angibt, mit welchem Datenformat man eigentlich rechnet, ne? Also das helfen mir halt 1 Trillion Instruktionen pro Sekunde, wenn es zum Beispiel nur auf 1-Bit-Zahlen ist. Ist halt lächerlich. Aber jede RTX-Grafikkarte hat ja einen Tensor-Core und die kommen eigentlich immer auf 40 TOPS. Oder die Grafikkarte selber halt auch schon. Ich finde das alles so hanebüchen und inwiefern jetzt diese 40 TOPS in einer NPU dann plötzlich, also was überhaupt, was ist das, was da gerechnet wird, was ist das für eine Dateneinheit, was können die umherschieben, keine Ahnung, 40 Trillionen Operationen, Billionen Operationen pro Sekunde, ja, aber von was denn, keine Ahnung, und die Grafikkarte könnte es eh, aber dann zählt es nicht, weil es muss eine NPU sein, weil das dann toll heißt und man das verkauft, ach, es ist absurd.
Ja, ja, aber wie gesagt, das ist ja, da sind wir jetzt ja immer, das ist ja das, die eine, also gut, eine offene Frage, was sagt mir das überhaupt? Ja, und ist es dann wirklich die Messeinheit, die ich brauche? Gut, da das immer Windows ist und Windows sich da schon irgendwie, wahrscheinlich Windows auch immer gleich, die gleichen Datenformate, sage ich mal, nutzen wird, würdest du wahrscheinlich dann trotzdem auch, egal wie das jetzt, was da am Ende damit gemacht wird, hast du dann sicherlich, kannst du aus der Reihenfolge ableiten, wie gut das dann unter Windows umgesetzt werden wird. Aber nichtsdestoweniger, du hast schon recht, diese, ja, das ist ein bisschen wie die Flops bei der Grafikkarte, wo du auch noch immer noch nicht weißt, ob jetzt Vega schnell
ist. Ja, das ist ja aber wenigstens so Floating Point. Da hat man sich ja wenigstens gesagt, okay, wir haben so und so viele Floating Point Operations. Hier ist es ja einfach nur, ja, wir haben irgendwelche Operationen. Ja, das ist halt nochmal eine Stufe lächerlicher.
So. Aber dann haben wir dieses Fragezeichen hinter, okay, AI-PC versus Next-Gen-AI-PC. Wir haben doch noch nicht mal überhaupt eine AI-PC-Generation. Und genau das noch mal als Ergänzung, wer vor 2 Wochen nicht zugehört hat. Also man braucht halt diese NPU überhaupt, um ein AI-PC nach Windows-Definition zu sein. Und man braucht dann überhaupt Windows 11 24H2 mit Copilot und die Copilot-Taste auf der Tastatur des Systems, was man gekauft hat. Okay. So, und jetzt hat da halt so ein bisschen Verwirrung geherrscht und jetzt hätte man ja davon ausgehen können, dass die letzten 2 Wochen genutzt wurden, dass die Verwirrung weniger wird. Aber fangen wir mal von hinten an. Es gibt ein neues Dell Support-Dokument auf Dell.com. Das heißt Frequently Asked Questions About AI-enabled Windows Computers, bla 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 bla, und dann steht, which Dell Computers support NPUs for AI Tasks? Und dann steht da Dell Computers using Doppelpunkt Intel's 14th Gen Processors and above. For example, the Intel Core Ultra Processors and above. Also, wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, schon letztes Jahr mit die Zukunft wird Ultra. Das müsste noch in den 30ern gewesen sein, unserer illustren Runde hier. Das Core Ultra fängt wieder bei 100 an und die 14. Gen hat nichts mit Core Ultra zu tun. Also was Dell da schreibt, ist halt der absolute Blödsinn, weil die 14th Gen Intel Processors haben keine NPU. Es sei denn, es kommt dann doch irgendwann noch, also es wird ja nicht passieren. So, das ist erstmal das eine. Und dann das zweite war Microsoft selbst indirekt, das ist ja eigentlich nur ein Leak, dass nämlich ein Release-Kandidat, eine Vorabversion von Windows 11 24H2, da hat jemand im Code entdeckt, dass der AI Explorer, das wird wohl sowas wie diese Timeline, die es schon mal gab, die probiert meine Historie unter Windows, also was habe ich zuletzt gearbeitet, was sind so Termine und so weiter und so fort.
Also irgendein Feature, das man mit viel Aufwand über die Registry deaktivieren muss.
Ja, dass einem mit AI in Zukunft alles viel einfacher machen soll, deswegen kauft man sich ja dann ab Ende dieses Jahres einen AI-PC. Das wird nur auf ARM-SoCs laufen. So. Und dann sitzt man erst recht da und fragt sich, wie kann das sein? Windows on ARM ist doch irgendwie ein totes Pferd bisher gewesen. Was ist denn da jetzt? Und ach so, hat es vielleicht damit was zu tun, dass der Snapdragon X Elite und der Snapdragon X Plus, die ja jetzt irgendwann im Sommer dann vielleicht mal auf den Markt kommen werden in Produkten, die haben ja schon über 40 TOPS NPU-Leistung. Aber wie ich dachte, doch, das braucht es für einen AI-PC eigentlich gar nicht, sondern erst für Next Gen. Ach, und Next Gen ist dann der mit dem AI Explorer, aber der kommt doch auch erst Ende des Jahres. Also, ja, so richtig. Wahrscheinlich will es wieder keiner so richtig erklären, weil es reicht, dass alle einen AI-PC wollen. Und dann sind wir wieder bei dir. Wer braucht das? Vielleicht die nach einem AI-PC-Sticker suchen, am allerwenigsten am Ende. Also es ist...
Ich nutze hier jetzt gerade RTX, wie heißt es, Nvidia Podcast. Wenn ich nachher ein Spiel spiele, verwende ich DLSS und ChatGPT habe ich heute auch schon verwendet. Habe ich jetzt einen AI-PC? Nee, anscheinend ja nicht, weil ich habe den Sticker nicht, aber naja.
Ja. Na gut, und dabei führst du ja zumindest das DLSS und Nvidia Broadcast in der Tat lokal bei dir aus. Ja, vielleicht nicht absolut energieeffizient, wobei die Tensor Cores, wenn sie da helfen, wo sie da helfen, machen das ja auch effizienter, als wenn du das über die Shader laufen lassen würdest. Mhm. Bei ChatGPT hast du natürlich den monströsen, kaum noch mit genug Strom zu versorgenden AI-Supercomputer in der Cloud verwendet.
Aber ist der nicht trotzdem ressourceneffizienter? Als ja, wenn
wir dafür darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen.
Ja. Also ich finde es halt, wie gesagt, hanebüchen, aber das hatten wir schon als Thema, dass es jetzt diese Leaks und Gerüchte gibt von wegen nur auf ARM oder was auch immer Dell da faselt, das macht die ganze Situation eigentlich nur noch unfassbarer. Also im Sinne von
unkreisbarer.
Ne? Also es ist.
Ja, entweder habe ich wirklich noch Restalkohol von vor anderthalb Wochen, eine Woche, das ist ja erst 8 Tage her, oder das, was Dell da redet, ist halt der komplette Blödsinn. Ja, also mit 14-Scan-Processor kann man diese NPU-Anforderungen nicht erfüllen. Und ja, das, was Microsoft macht mit diesem AI Explorer, was ja offensichtlich eben lokal laufen soll, weil man dann dem Kunden in dem Fall wiederum versprechen kann, dass das eben, also die Cloud nicht weiß, wie ich mich auf meinem Windows-PC verhalte, welche Unterlagen ich habe, was dafür Namen, Daten, sonst was alles drinstehen. Dass man das beschränkt auf ARM, weil die Dinger schon mehr NPU-Leistung haben, das könnte ja ein Argument sein. Was ich mich da frage, ist, ob Microsoft diesen AI-PC Sprung, Schritt, Meilenstein, als solcher wird er jetzt ja auf jeden Fall auch im privaten Umfeld Ende des Jahres verkauft werden, nutzen wird, es wirklich nochmal zu probieren, Windows on ARM zum Durchstarten zu bewegen. Denn da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, was Apple da gemacht hat mit dem eigenen ARM Silicon, mit dem darauf angepassten Betriebssystem. Da kommt Windows auf x86, egal was Intel und AMD bisher gemacht haben, einfach nicht hinterher.
Ja, es geht um Notebooks jetzt dann konkret.
Ne? Genau, auf um Notebooks, ja. Genau. Und wir hatten ja schon über den Snapdragon X Elite berichtet. Während wir sprechen, wartet auf Veröffentlichung der Artikel zum Snapdragon X Plus, einer etwas kleineren Version. Wenn der Podcast online ist, könnt ihr euch das schon angucken. Auch mit dem spuckt ja Qualcomm ganz, ganz große Töne und will Intel und auch Apple schlagen. Das bleibt es alles abzuwarten.
Aber ich glaube, wir hatten dieses Jahr noch keinen CPU-Hersteller, der nicht für die eigene Ankündigung postuliert hat, dass sie jegliche Gegner in allen Bereichen in Grund und Boden
stampfen
wird, wenn es im Bereich AI ist. Also es
ja, das ist so ein internes Meme seit 2 Monaten, was insbesondere Volker immer wieder tritt, weil es wirklich so ist. Jeder, der was vorstellt, hat mindestens 5 Argumente in der Hand oder Szenarien, wo er die gesammelte Konkurrenz mit heruntergelassenen Hosen dastehen lässt.
Leading Leadership. Ja, hatten wir wirklich irgendwo auf irgendeiner Folie stehen, ne?
Ja, Leading sowieso Leadership, ja. Das stach dann auch ins Auge. Zurück zum Thema. Vor diesem ganzen AI-PC-Geraffel und dass das so ein Chaos sein wird und dass ich glaube, das werden die auch nicht mehr grundsätzlich transparent lösen, bis dann am Ende wirklich auch Lieschen Müller weiß, was sie davon braucht und was es ist und wer davon was bietet, weil da jeder Beteiligte will auch Ende des Jahres der beste, die beste Stelle sein, um da letztendlich dann sein Geld zu investieren.
Den schönsten AI-Aufkleber zu bekommen auf dem Gehäuse.
Ja, so, aber das, was hinter diesem was jetzt vielleicht nochmal versucht werden könnte von Microsoft und Qualcomm, Windows on ARM, mit auch Softwareoptimierung, die da ja kommen sollen, das hat ja Qualcomm auch schon gesagt. Ich meine, das müssen sie natürlich auch wieder sagen, weil wir wissen, der letzte große Wurf oder der letzte große Schritt, der unternommen wurde, der ist ja am Anfang wieder gescheitert, dass doch reine 64-Bit-Anwendungen ging doch am Anfang wieder nicht zu emulieren und dann irgendwann extrem langsam. Und das wurde ja mittlerweile alles auch behoben, ist halt leider immer nur hinter verschlossenen Türen oder ohne große Aufmerksamkeit erfolgt. Und erleben tut sowieso keiner, weil wir hatten aktuell einen Snapdragon-Windows-Rechner. Es ist ja eine Nische. Aber für mich, trotz dieser ganzen gescheiterten Versuche in der Vergangenheit, bin ich gewillt, dieses Mal nochmal der Sache positiv entgegenzusehen.
Nee, ich finde es auch prinzipiell, es ist ja wünschenswert und eine gute Sache. Und wir sehen ja auch, dass generell ARM, gerade bei diesen Mobile-Lösungen, also nicht nur jetzt die MacBooks hatten wir ja eben schon indirekt angesprochen, aber zum Beispiel, wenn wir an die Möglichkeit von so Handheld-Konsolen denken oder so, das ist ja durchaus eine Möglichkeit, die am Kommen ist. Und durchaus eine Möglichkeit, die sinnvoll ist und die funktioniert, nur halt eben mit Windows aktuell nicht. Und dass man in die Richtung geht, das ist logisch und dass man zumindest überlegt, in die Richtung was zu machen, nur weiß ich nicht, inwiefern es jetzt aufgrund dieser Leaks da unbedingt hilfreich ist, zu spekulieren, dass das dann wirklich passiert, weil es sieht halt eher, für mich hört sich das halt eher so an, als würde man sich dafür eine umfassende Enttäuschung breit machen, wenn man das
okay. Ja, aber ja, vielleicht steckt ja auch nicht der allumfassende ARM-Feldzug für Windows dahinter, sondern wirklich nur die Tatsache, dass dieser AI Explorer, den Microsoft wirklich lokal laufen lassen will und lokal nicht auf dem Notebook, auf dessen GPU oder am Ende auch noch der CPU, weil dann laufen die Lüfter dauernd und der Akku ist sofort leer, sondern da braucht es halt eine Menge Leistung auf dieser NPU. Dass sie dafür wirklich erstmal nur den Snapdragon X in beiden Ausführungen nehmen können, weil der genug Leistung bietet. Und wenn dann Strix Point und Lunar Lake kommen, dann werden die halt auch gleich supported. Und das einfach der Hintergrund ist. Ja, trotzdem auch da, ne? Ich meine, da werden AMD und Intel, wenn das, und selbst wenn das einfach nur der Grund ist, am Anfang nicht froh sein oder müssen vorher noch alles vorstellen, auch wenn es noch nicht lieferbar ist. Das ist ein Hauen und Stechen wird es werden. Ende des Jahres. Ja. Gut, lassen wir uns überraschen, denn auch Volker zum Beispiel, habe ich auch wieder mit ihm geredet, ne, dass ich das schon ja beachtlich fände, wenn Windows on ARM mal vorangeht, weil die Hardware scheint da ja wirklich eine Menge Leistung dann mit den neuen Snapdragons zu bieten. Ja, da verweist er aber auch zu Recht immer wieder natürlich auch auf die eingespielten Kooperationen mit Intel und
kleinen ja, Teil auch mit ja, AMD. Es gibt so starre, feste Strukturen.
Es ist ja ein Milliardenmarkt. Es ist ja, ja auch nicht, dass das Zeug nicht mehr sich verkauft. Ne? Also Windows-PCs haben ja den immer noch, auch wenn Mac da ein bisschen geknabbert hat, aber auch die haben doch jetzt nachgelassen in den letzten Quartalszahlen wieder. Das verkauft sich, kauft sich ja alles blendend und funktioniert ja auch. So ist es ja auch nicht. Gut. Jetzt haben wir hier zwei politisch gefärbte schwere Brocken am Anfang abgefrühstückt und können uns endlich den Spielen widmen, Fabian. Und da steigen wir mal ein mit Frostpunk 2.
Ja, also wie eben angesprochen, es erscheint erst am 25. Juli. Es dauert also noch eine Weile. Ursprünglich war, also über das gesamte letzte Jahr hinweg, hieß es eigentlich immer Anfang 24. Dann hieß es irgendwann erstes Halbjahr 24, jetzt wird es das ganz knapp nicht mehr, sondern halt 25. Juli, wenn sie das jetzt einhalten, aber da es ja schon eine spielbare Version jetzt gab, die Vorbestellung der, was war es, 70 Euro, ungefähr 70 Euro teuren Deluxe Edition, ich glaube, das war sogar mit Rabatt, eigentlich ist sie sogar noch teurer, diejenigen, die das jedenfalls gekauft haben, die konnten bis vorgestern so eine Woche oder knapp eine Woche lang einen bestimmten beschnittenen Teil des Sandbox-Spielmodus ausprobieren. Also es war nicht so, dass sie irgendwie auf das gesamte Spiel Zugriff haben, sondern wirklich nur auf ein kleines beschnittenes Teil eines Spielmodus. Und Wolfgang hatte das Spiel vorbestellt. Ich hatte mich schon gewundert, als ich das vor ein paar Wochen auf Steam gesehen habe. Von wegen Wolfgang besitzt jetzt Frostpunk 2 und da habe ich schon geahnt, was er vorhat und diese Ahnung war richtig, er hat das Ganze getestet und denn das Spiel ist ja durchaus interessant, auch aus einer technischen Perspektive, weil es ja auf die Unreal Engine 5.2 setzt und von AMD gesponsert ist, also was heißt gesponsert, AMD ist halt der Technikpartner generell bei 11-Bit Studios, also dem Publisher ist das in dem Fall, beziehungsweise in dem Fall ist es ja eine Eigenproduktion von 11-Bit Studios, diesem polnischen Studio Publisher und insofern wartet das Spiel dann, und das ist auch schon länger bekannt, direkt mit FSR 3 auf. Und das wollte sich Wolfgang dann mal ansehen.
Ja, und wollte er nicht nur, hat er sogar gemacht.
Ja.
Und erstmal gab es aber Ernüchterung. Ne? Wobei, was heißt Ernüchterung? Bei Unreal, warum ist das so, Fabian? Unreal Engine 5 Spiele haben ja alle irrsinns Hardware-Anforderungen. Mhm. Und ja, die Unreal Engine 5, die kann mit Lumen und Nanite und die kann irrsinnige Sachen. Ja, die bringt auch, was sie den Entwicklern mitliefert an Werkzeugen, um Welten zu erschaffen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es ja auch unzählige Videos von Präsentationen und wo und auch Entwickler zeigen, was sie da machen können.
Wo es wirklich fotorealistische Grafik gibt, ne?
Wahnsinn.
Durch die man in Echtzeit laufen kann. Nur ist das bisher nicht so unbedingt bei den Spielen angekommen.
Und aber auch, wenn die Anforderung jetzt, trotzdem.
Ja, und wenn ich mir jetzt halt anschaue, wie Frostpunk 2 dann aussieht, nicht hässlich oder so, auf keinen Fall, aber wenn ich das dann vergleiche mit den Grafikanforderungen, die oder halt mit den Benchmarks, die Wolfgang hier erstellt hat, klar, sind wieder maximale Details, aber ja sogar TSR-Quality, denn DLSS haben wir nicht drin, vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht, ist halt auch wieder ein AMD-Exklusivtitel, aber ich will jetzt nicht die Debatte wieder befeuern. Jedenfalls haben wir FSR und TSR, TSR sieht besser aus, oh Wunder. Deswegen hat er dann auch über alle Auflösungen weg immer TSR-Quality angemacht, weil die Bildraten halt selbst so sehr böse sind. Ne? Also in Full HD reicht eine 6800 XT für 60 FPS, in WQHD mit Quality-Upscaling, wie gesagt. In WQHD, eine 7900 XTX, man sieht schon, wo die Reise hingeht, und in UHD, die 4090 ist jetzt hier nicht im Benchmark drin, aber sie hätte es wahrscheinlich geschafft, denke ich. Müsste sie eigentlich, aber das wäre dann auch die einzige gewesen, ne? Und wenn wir das Quality Upscaling dann ausmachen, dann halt gar keine. Und wieder dann ein Spiel zu haben, wo man keine 60 FPS erreichen kann, obwohl er jetzt, wir reden hier nicht von Path Tracing oder Ray Tracing irgendeiner Art. Und es sieht, wie gesagt, jetzt nicht so krass aus eigentlich auf den Bildern. Also vielleicht drückt das. Vielleicht muss ich es bewegt sehen auf dem großen Bildschirm, denn ich habe es noch nicht gespielt. Aber das erscheint jetzt für mich persönlich wieder nach so einem klassischen Fall von wegen Leistungshunger und Optik passen einfach nicht zusammen. Klar, es ist eine Beta, es ist ein Vorabzugriff und das Spiel erscheint erst Ende Juli. Also da kann sich natürlich noch was tun. Ich gehe auch davon aus, dass sich da noch ein bisschen was tut, aber du hast es eben schon gesagt, generell hinterlässt es wieder die Frage, warum laufen Spiele in der Unreal Engine 5 eigentlich so schlecht?
Ja, das war ja die große Frage, die dann auch in unserer Community in den Kommentaren diskutiert wurde. Ja, weil ja, das hat was, die Grafik. Ja, und das ist jetzt auch wieder auf den Screenshots nicht so direkt sichtbar, wie man, wenn man das auf einem großen Monitor in Ultra HD mit TSR Quality dann vor sich sieht. Aber es ist Irrsinn. Und TSR ist wenigstens eine qualitativ hochwertige Möglichkeit, dann ein bisschen was dran zu drehen. Wobei, du hast ja gerade inklusive TSR die Frameraten genannt, bis hinunter auf 100D Zielauflösung. Und die waren nicht hoch. Was dem Titel jetzt zumindest aktuell, und da ist die Frage, ob er noch auf FSR 3.1 wechselt, bevor er veröffentlicht wird, im Weg steht, wenn man dann sagt, okay, der Input-Lag ist in dem Spiel jetzt ja nicht so bedeutend. Der ist ja kein Shooter, sondern Top-Down.
Mit isometrischer Perspektive Survival, und steuere auch keinen Charakter oder so, sondern baue halt Gebäude oder weise zumindest Distrikte auf für Gebäude. Also es ist ein Spiel, was da wirklich sehr unempfindlich ist, was sich also insofern sehr gut für Frame Generation, also Fluid Motion Frames in dem Fall halt eben eignet.
Genau.
Worauf du dich gerade hinaus wolltest, ja. Was nur die geht,
aktuell wenn man nur mit
genau, bitte. Ja. Was halt nur funktioniert aktuell, wenn man halt auch eben FSR Super Resolution, also das AMDs Upscaling verwendet. Das heißt, es ist ja nicht möglich, DLSS oder TSR zu kombinieren mit Fluid Motion Frames, was sich mit FSR 3.1 ändern soll, aber ja, das hast du ja schon angesprochen, wissen wir nicht, ob das zum Start dann noch bereitsteht. Weil FSR Fluid Motion Frames aber tendenziell halt eben das Potenzial hatte, sehr gut zu funktionieren in einem solchen Spiel und hat es dann auch, hat Wolfgang auch entsprechende Benchmarks gemacht und musste dafür dann halt eben auf FSR Quality wechseln. Das heißt, die Bildqualität leidet dann ein Stück weit, wenn man von TSR Quality kommt. In UHD, denke ich, kann man das noch sehr gut verkraften und man hat aber den Sprung von 70% mehr FPS oder was teilweise, also auf der Radeon sogar 83 und auf der 4080 hatten wir 66% mehr FPS, also ein sehr, sehr ordentlicher Sprung und wie gesagt, weil es nicht latenzkritisch ist, funktioniert Frame Generation hier eigentlich so gut wie in, ich würde fast behaupten, noch keinem anderen Spiel, das Wolfgang bisher getestet hat. Ne?
Genau, weil halt die Frame Generation kann ja nur die sichtbare Flüssigkeit, sage ich mal, erhöhen. Und das ist ja das Einzige, was zählt in dem Spiel quasi. Ne? Also alles ruckelt, zuckelt flüssiger über den Bildschirm, ohne dass ich den Nachteil habe, dass es sich irgendwie nicht mehr ganz so mit meiner Hand verbunden anfühlt oder mit meinen Tastatureingaben.
Prinzipiell ist so ein Aufbau oder generell ein Strategiespiel ja auch immer ein Fall, wo man sagt, man erreicht dann vielleicht irgendwann ein CPU-Limit. Gerade bei dem wäre dann Fluid Motion Frames oder Frame Generation oder was auch immer auch wieder besonders hilfreich, weil es ja eben hilft, dem CPU-Limit noch mehr FPS zu generieren. Nur hat Wolfgang dann ja auch gesagt, zumindest in seinem bisherigen Playthrough, und es war wie gesagt nur eine Demo, man konnte da jetzt nicht allzu viel bauen, war kein CPU-Limit in Sicht, auch in Full HD.
Ja, und die Anforderungen, also das ist, du hast gesagt, du hoffst, dass sich da noch ein bisschen was tut. Wolfgang war sich da ziemlich sicher, dass sich da nicht mehr viel tun wird.
Ja, selbst wenn sich noch ein bisschen was tut, ändert sich da vom Gesamtergebnis nicht. Von nichts, von wegen, es läuft nicht gut. Also was heißt nicht gut? Klar, es sind wieder maximale Settings. Die Frage ist jetzt, okay, wie sieht es mit normalen Settings aus, mit niedrigen? Wenn es nicht viel schlechter aussieht, aber viel besser läuft, ist ja wieder alles in Ordnung. Häufig ist es ja so, dass gerade die maximalen Settings dann, ja, diminishing returns, ne? Wobei sich das Wolfgang ja wahrscheinlich auch angesehen haben wird. Also, und gerade wenn man dann halt von Frostpunk 1 kommt, was ja eigentlich sehr gut läuft und keine hohen Anforderungen hat und auch eine ganz andere Art von Aufbauspiel oder generell Strategiespiel ist, aber das ja nur am Rande, da hatte ich ja schon ein paar ausführliche Artikel zu, dass Frostpunk 2 ja kein klassisches Aufbauspiel wird, sondern ein Society Survival Game mit deutlich mehr Globalstrategie und Rollenspielelementen. Aber das ist halt gleich eine doppelte Zäsur dann und eine, die man vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann.
Der wichtigste Punkt wäre, dass noch FSR 3.1 reinkommt, dass man Frame Generation dann auch mit TSR nutzen kann. Mhm. Kein Problem hatte, soweit ich das mitbekommen habe, ich muss mal ganz kurz gucken, oder kein großes Problem hatte Intel Arc mit TSR in diesem Titel. Und das ist ja, glaube ich, immer so ein Make-and-Break-Ding. Mal läuft's und mal nicht. Und mit mal nicht sind wir schon beim nächsten Spiel.
Warte, was ich vielleicht noch ganz kurz.
Ja, bitte.
Weil ich diese Debatte schon wieder vor Augen sehe, von wegen, hier wird wieder schlechte Optimierung kaschiert mit FSR, von wegen Entwickler geben sich technisch keine Mühe mehr und was auch immer. Die Schiene würde ich hier gar nicht einschlagen oder will ich auch generell nicht einschlagen, weil es ist prinzipiell, wenn man jetzt halt sagt, wir haben TSR und wir können dann in Zukunft darauf dann Fluid Motion Frames anwenden und das kann im Endeffekt jeder anwenden mit einer modernen Grafikkarte und dann läuft es flüssig und es hat keinen großen Impact, weil Input-Lag halt eben egal ist, dann finde ich das absolut okay. Also das ist absolut vertretbar und auch zielführend, wenn Entwickler sagen, wir nutzen alle vorhandenen Ressourcen aus, um die in die Grafik zu investieren. Ganz egal, ob das jetzt Hardware oder Software-Ressourcen sind. Das Problem, das hier oder generell in solchen Fällen häufig da ist, ist eher, dass die Anforderungen nicht zur Grafik passen. Also wenn ein Spiel halt einfach nur ohne Upscaling nicht gut oder ohne Frame Generation nicht gut läuft, mit aber sehr gut, und es entsprechend gut aussieht, dann ist das absolut in Ordnung. Nur die Diskrepanz zwischen Optik und Anforderungen ist das, was einem dann ja Bauchschmerzen bereitet.
Ja, jetzt greif ich meinen Gedanken noch mal auf. Und wir springen zum zweiten Spiel, wo es neue Benchmarks gibt von Wolfgang. Er hat sich nämlich mal wieder Fortnite angeguckt. Das ist nicht das erste Mal, das haben wir Vergangenheit immer mal wieder getan.
Auch nicht das zweite Mal, ja.
Ja, das Spiel schreitet ja voran, hat immer wieder neue Seasons, die Map verändert sich. Und ja, der größte technologische Wechsel, nämlich der Sprung auf die Unreal Engine 5, das war der erste Titel, der in der Praxis mit der Unreal Engine 5 ausgestattet wurde, der ist inzwischen auch schon wieder, war es 2022?
Es ist ja auch Epics House Engine, ne? Also das ist ja quasi das Vorzeigeprojekt, also Epics eigenes Vorzeigeprojekt für diese Engine.
Den hat sich Wolfgang mal wieder angesehen und auch da wussten wir schon im Vorfeld, dass es da natürlich keinen richtigen, keinen falschen Ansatz gibt. Wolfgang hat in der Regel über drei Auflösungen mit in Summe 28 Grafikkarten, also es ist auch wieder ein Höllenaufwand gewesen und Fortnite bencht man ja auch nicht, indem man ein Safe-Game lädt, sondern man steigt in den Bus, springt immer an der gleichen Stelle ab, hofft dann, dass es nicht plötzlich Nacht oder Tag ist, je nachdem, wie man die Szene mal ausgewählt hat, macht das nämlich einen riesen Unterschied, also es muss immer die gleiche Tages- oder Nachtzeit sein und ihr könnt euch nicht denken, wie viele Stunden dabei drauf gehen, um das zu testen. Wenn man Pech hat, sind dann auch mal die Server offline. Das ist ganz gerne am Vormittag bei uns immer mal der Fall. Also wenn man gerade ins Büro kommt und loslegen will. Ja, gab es, glaube ich, gerade irgendwas Größeres oder so, dass die Hoffnung da groß war, dass das nicht so ist. Aber es war jede Menge Aufwand und trotzdem wusste er schon im Vorfeld, wenn er drei Auflösungen mit hohen Details testet und auch in dem Fall wieder, weil Unreal Engine 5 ist dann eigentlich nur annehmbar läuft und wir haben hier einen schnellen Shooter, wenn man Quality Upscaling dazu nimmt, dass das nicht unbedingt dem entspricht, wie es alle spielen und dann hat er sich auch noch Benchmarks mit etwas weniger Details angeguckt, aber zum Beispiel nicht diesen Performance-Modus getestet und es gab erstaunlich wenig konstruktive Kritik an den Settings, die wir genutzt haben, weil sie dann eben auch wiederum von Spielern so genutzt werden, weil ja auch schnelle Rechner in der Lage sind, dann immer noch mit hohen FPS das Spiel darzustellen, aber natürlich wird der Pro-Gamer da nicht erreicht, der mit anderen Settings spielt, um noch mehr FPS zu haben oder Gegner klarer vor sich zu sehen oder ja, so. Und das wissen wir immer, das ist immer so, das ist jetzt auch in PUBG, was wir gleich noch besprechen, auch wieder der Fall gewesen. Wir können halt einfach nicht alles benchmarken und den einen richtigen Ansatz gibt's da nicht. Ich glaube, wichtig ist immer, dass wir uns im Vorfeld Probleme machen, dass wir auch das Feedback uns immer annehmen und so weiter und so ansehen und dann vielleicht daraus lernen. Und so weiter und so fort. Was sich daraus ergeben hat, Fabian, ist aber leider auch in dem Fall, wenn man da ein bisschen auf die Grafik achtet und sagt, okay, ich habe ja einen super schnellen Computer, warum sollte ich Fortnite jetzt im Performance-Modus ohne Details in Full HD mit Upscaling rechnen, ja, dann gehen die FPS auch wieder hops.
Ja, das, das verbraucht auch wieder entsprechend überraschend viel Leistung. Vor allem hat Wolfgang hier dann ja sogar auch wieder sogar noch aggressiver mit Upscaling gearbeitet. Wir haben Quality, also TSR oder halt eben DLSS in Full HD, gehen auf Balanced in WQHD und sogar auf Performance in UHD. Performance ist ja quasi schon so, ja, ein Stück weit Last Resort, das kann man ja noch machen in UHD dann, weil es grafisch noch okay aussieht, aber optimal ist es ja definitiv nicht mehr. Und trotzdem haben wir dann nur noch die 4090, die ja nicht einmal 144 FPS erreicht, aber zumindest dran kratzt. Und das ist ja jetzt wirklich kein Spiel, das man mit ja weit unter 100 FPS spielen will. Also ich glaube, Wolfgang hat gemeint, 90 sollte man schon anvisieren, aber das schafft dann halt auch wieder in UHD, selbst mit diesen Settings. Und das ist dann ja, wie gesagt, TSR Performance und ein 6800 XT. Also das ist kein Optimalfall mehr. Und dann fragt man sich natürlich schnell, okay, warum braucht denn jetzt dieses Spiel mit Cartoon-Look so viel Grafikleistung? Aber das mag, glaube ich, gerne täuschen oder halt einen Anschein erwecken, der so gar nicht stimmt. Denn dieser Cartoon-Look, der kommt ja in erster Linie über die Texturen. Und die sind für die Grafikleistung ja egal. Also die legen halt VRAM und müssen dann angezeigt werden. Ja, aber die machen die Berechnungen, die Grafikkarte durchführen, nämlich nicht schwerer oder leichter.
Ja, ja. Und ja, wenn man mit hohen Details spielt, hast du halt dann die Beleuchtung über Lumen, die auch wirklich in den hohen Presets dann schon sehr gut aussieht.
Also Software-Raytracing in dem Fall, Hardware hat Wolfgang nicht getestet.
Ja, und das gefällt dann auch bei weitem nicht jedem, erst recht nicht in so einem Competitive Online-Shooter. Da sieht man vielleicht wirklich mit niedrigen Details mehr, aber ja, es ist auch halt einfach dann super. Also es ist die realistischere Darstellung und die braucht halt einfach, auch wenn die Texturen am Ende sehr, sehr comichaft aussehen, jede Menge Leistung.
Ja, es gibt ein Bild, also ein Vergleichs- oder zwei Bilder, die Wolfgang eingebettet hat, von wegen Mittel gegen Hoch. Und da habe ich mehrere Kommentare gesehen, die meinten, ja, das mit dem Mittelbild, das sieht besser aus, oder zumindest damit würden sie ja viel lieber spielen, denn er steht da oder seine Charakterin steht da und schaut halt in den Wald hinein und während im Mittelbild, ja, da ist halt kein Nebel, der Wald ist hell beleuchtet, man kann alles klar erkennen. Ja, im Hochbild haben wir da halt ordentlich Nebel und es ist dunkel im Wald und nicht, wie, ja, nicht so gut einsichtbar. Schattenwurf, ne?
Die Rinde der Nadelbäume vermittelt einem das Gefühl, wirklich eine Oberflächenstruktur zu haben mit einem Schattenwurf, und die Äste werfen Schatten, die auch korrekt auf den. Ja. Braucht man
sowas? Also es sieht wesentlich realistischer aus, es sieht wesentlich besser aus. Aber zum einen, ja, braucht man sowas und vor allem will man sowas in so einem Spiel. Und das ist natürlich dann wieder sehr subjektiv.
Gut, aber auch erstmal haben sich trotzdem eine ganze Menge Leser darüber gefreut, dass es mal wieder aktuelle Benchmarks mit aktuellen Grafikkarten in Fortnite gibt, auch in den hohen Settings, weil auch dann kann man sich ja mal wieder vielleicht in seinen festgefahrenen Settings, die man schon länger nutzt, vielleicht bestätigt fühlen oder auch nochmal eine Stufe runterdrehen oder aufdrehen und hat auf jeden Fall mal wieder einen Überblick dessen, was es halt bedeutet, Fortnite mit aktuellen Gaming-PCs, was es ja schon so lange gibt, aber nein, es hatte ein Update auf die Unreal Engine 5, damit hat sich alles geändert und was halt auch krass hohe Grafikdetails oder was eine sehr schicke Grafik bieten kann, wenn man mal davon absieht, dass die Texturen halt nicht die sind, die man vielleicht von Avatar erwarten würde oder Horizon Forbidden West, was halt Leistung ohne Ende frisst dann. Und ja, es gibt aber auch die Möglichkeit, das halt auch deutlich langsameren PCs zu spielen, wenn man eben auf diese Grafik verzichtet und wenn es dann am Ende auch noch die Grafik ist, die einem besser gefällt oder die es einem ermöglicht, besser zu sein in diesem Spiel, wo es ja nun mal einfach darum geht, besser zu sein, dann ist es ja auch in Ordnung. Und wir können halt leider nur nicht immer alles testen und haben uns in dem Fall dann eben auch, was wir häufig tun, das stimmt schon, wieder für den Weg entschieden. Wir gucken mal, was so Max geht und dann aber trotzdem nochmal diese Alternative mit mittleren Details.
Nee, es ist ja gar nicht mal maximal, ne? Also maximal würde man ja Hardware-Raytracing, also Hardware-Lumen und dann halt ohne. Also das heißt, ohne Upscaling würde man wahrscheinlich nicht. Man würde wahrscheinlich Quality nehmen, weil es wahrscheinlich besser aussieht als nativ, weil man die Kantenkettung sowieso mitnehmen möchte. Aber man würde wahrscheinlich nicht hoch, also nicht Performance-Upscaling verwenden. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht praxistauglich. Ne? Also immer nur alles auf Anschlag, das ist halt nicht zielführend.
Ja, was eine interessante Erkenntnis war, und ich hatte es ja schon angesprochen bei Frostpunk, wo TSR auf Intel Arc gut läuft. In Fortnite tut es das gar nicht. Das war jetzt auch wieder, dann stand, es gibt ja auch, nee, FSR gibt es, XeSS, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wolfgang hätte die Antwort natürlich sofort parat, aber Wolfgang hat ja festgelegt, weil TSR besser aussieht als FSR. Was ein Wunder, dass er DLSS auf GeForce nimmt und auf den anderen TSR, um da irgendwie eine vergleichbare Basis dann letztendlich irgendwo gefunden zu haben. Wobei er dann eben nicht TSR auch auf GeForce genommen hat, weil wenn es DLSS gibt, ist es schon immer noch die bessere Alternative. Aber er hat eben auch nicht XeSS oder FSR auf Intel Arc genutzt. Aber wie gesagt, ob XeSS drin ist, ich müsste das mal auf die erste Seite hüpfen, aber weiß ich jetzt gerade gar
Gibt's
nicht.
ja
Es wäre auf
nicht. Ich
jeden
habe
Fall.
ja auch gerade schon versucht.
Auf jeden Fall wäre es Quatsch, FSR auf Intel Arc zu nutzen. Also hat er da auch TSR genommen. Was läuft denn überhaupt nicht auf Intel Arc? Und es gibt wohl einige Spiele, wo TSR, der Unreal Engine 5, mit Intel Arc überhaupt nicht harmoniert. Das sollte man halt partout nicht einsetzen, denn, was heißt Fun Fact, aber wer TSR aktiviert und nicht nativ spielt, der hat weniger FPS auf Intel Arc, als wenn er daran einfach nicht spielen würde und nativ spielen würde, ist auch
Oh
deutlich
Mann.
gekennzeichnet im Artikel. Man sieht das ganz, ganz krass in dem Moment, wo er dann auf das Mittel-Preset gewechselt ist, wobei allen Grafikkarten die FPS explodieren, nur Intel Arc, also ja, ich mach's mal ganz plakativ, Full HD, DLSS TSR Quality, Mittel-Preset hat eine GTX 1650 Super. Du erinnerst dich noch auf meinen Test der 3050 6 GB von Januar oder so, ne? Das ist ja wirklich dann schon Asbach uralt lahm. Ist fast doppelt so schnell wie eine Intel Arc A57. Mit dem Ultra Preset ist der Abstand nicht ganz so krass, aber Intel Arc ist da auch mit TSR weit deutlich zurück. Aber da sieht man halt, da klemmt halt irgendwas und das hat überhaupt nichts mit der eigentlichen Grafiklast zu tun, sondern TSR an ist halt der totale Showstopper für Intel Arc in dem Spiel. Also auch da, ja, das wird immer alles besser, kontinuierlich, aber Fortnite ist halt eins der Spiele weiterhin und wer da TSR anmacht, sollte das natürlich eigentlich auch am FPS-Counter selber merken und sich dann sagen, okay, dann nutze ich das halt einfach nicht auf Intel Arc, aber es geht halt auch einfach nicht. Ja, das in so einem Spiel. Steht wahrscheinlich auch irgendwo auf der Liste bei Intel, aber die ist halt weiterhin dann noch länger, als sie sein sollte. Hast du noch eine Anmerkung zu Fortnite?
Nee.
Nee. Dann kommen wir
Das
zu
nächste Spiel, das wir uns
PUBG.
jetzt vornehmen, das hat ja quasi genau, also zumindest vom Gameplay her, das gleiche.
Noch ein
Das
Battle
gleiche
Royale.
Genre. Und das habe ich sogar mal gespielt. Fortnite, also das habe ich auch mal gespielt vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das war noch vor dem Hype, so. Und ich wurde damit aber damals schon nicht warm. Mich hat das mit dem Bauen irgendwie total genervt. Klar, inzwischen gibt es diesen Nicht-Bauen-Modus oder was, aber es ist einfach generell nicht meine Art Spiel.
Außerdem
Was ich.
floss dir viel zu wenig Blut.
Nein, das meine ich nicht. Also auch in Pub, das habe ich, PUBG habe ich mehr gespielt. Und das war auch noch. Ja, während dem ersten Hype vielleicht, weiß ich nicht. Da kam es ganz frisch raus. Das war noch Beta, Early Access, irgendwas. Es lief wirklich wie. Boah, da will ich mich gar nicht dran erinnern, aber ich hatte das mit
Ja, das
Schulfreunden
lief
halt damals
nirgendwo
gespielt.
gut.
Und das war dann halt lustig, wenn man halt zu viert war, mit Schulfreunden und so. Aber im Endeffekt, das Gameplay bei diesen ganzen Battle Royals ist denke ich persönlich zumindest immer, ich laufe da jetzt 20 Minuten lang rum,
Und wirst aus dem
und
Nichts umgelegt.
ja, ich laufe 20 Minuten lang rum, sammle meine Sachen ein, freue mich hier Loot zu finden, was auch immer, und irgendwann kriegst du halt einen Headshot von hinten von irgendeinem Typen, der 50 Meter oder 500 Meter entfernt mit irgendeiner Sniper in den Busch sitzt, und dann darfst du halt wieder von vorne anfangen. Also das
Ist nicht deins, aber
ist
du
nicht
spielst
meins,
ja,
so.
ja.
Aber die Spiele werden ja nach wie vor extrem viel gespielt. Deswegen machen wir das Ganze hier ja auch, oder halt Wolfgang, und PUBG war dann natürlich nach Fortnite der logische nächste Schritt.
Ja, und was er sagen muss, ist, wenn man einen schnellen Prozessor sein eigen nennt, und das war eine Kritik in den Kommentaren, und wir greifen auch Kritik immer gerne auf, und das stimmt, wir haben halt mit dem 759 X3D einen sehr schnellen Prozessor genutzt, dann ist PUBG nativ in Full HD, aber dann auch in höheren Auflösungen mit dann natürlich schnelleren Grafikkarten inzwischen kein großes Thema mehr. Also das ist was ganz anderes. Ja, das Spiel hat 7 Jahre auf dem Buckel. Wir haben da zwei, sogar drei neue Grafikkartengenerationen gesehen. 2017 gab es noch GTX, 2018 kam RTX 2000, 2020 3000, 2022 4000. Also da hat sich eine ganze Menge natürlich, was die Leistungsfähigkeit anbelangt. Insbesondere obenrum, Fabian, weniger untenrum, aber auch da gegenüber GTX getan. Und ja, das läuft, aber ja, offen und ehrlich, müssen wir da auch die Kritik in dem Punkt war dann gar nicht, wie wir getestet haben, sondern auf welchem System, dass wir eben nur einen sehr schnellen Prozessor getestet haben, weil den Aspekt haben wir in dem Artikel noch nicht drin. Wenn ich nicht einen sehr schnellen Prozessor habe und X3D ist da in PUBG wohl besonders stark, dann kann ich die Ergebnisse, die wir hier haben, auch nicht unbedingt alle nachvollziehen, weil dann halt das CPU-Limit sehr, sehr früh einsetzen kann. Und dann habe ich von der ganzen Grafikpower und was die auf, wie ich die auf schnellen CPUs nutzen kann, nicht mehr viel.
Tja, wäre da mal Frame Generation implementiert, ne?
Ja, wobei dann natürlich hier du ein ganz, ganz krasses Input-Lag-getriebenes Spiel hast.
Ja,
Also ganz so
das
einfach
wäre hier
draufschmeißen wie ein
problematisch, ja.
Frostpunk könnte man es nicht.
Wobei, wenn ich halt schon
Ja.
mit 100 FPS oder so starte, dann denke ich, ist das ja. Aber ist es nicht. So, Debatte sowieso beendet. Ist da überhaupt irgendwie Upscaling drin oder sowas?
Genutzt hat das nicht, aber ich war jetzt auch die Tage nicht im Optionsmenü von PUBG. Ja, dass ich dich, was ich nur hier sehe, ist, dass Intel Arc dann wieder den Erwartungen entsprechend sich platziert, also vor einer 3060, aber nein, nicht auf Basis oder auf der Höhe einer 3060 Ti. Ich weiß, das hat man schon ganz oft auch hier im Podcast, das ist ja auch anderen Orten immer wieder heiß, die Intel hat die ja locker mittlerweile, wir können es halt. Ja, es gibt die Spiele, aber auch PUBG ist es halt dann wieder nicht. Da liegt es nämlich zwischen einer 3060 und einer 3060 Ti und nicht vor der Ti. Ja, wie es da jetzt weitergeht mit dieser Artikelserie, warum macht das Wolfgang überhaupt? Erstens, weil jetzt aktuell wirklich keine neuen Grafikkarten erscheinen. Also, Fabian, siehst du da noch was? Kommt die?
Wir hatten ja Anfang des Jahres mal so ein
Ja.
bisschen das Gemunkel, dass da vielleicht noch eine 7700 kommt. Also irgendwas zwischen der, also für die große Lücke zwischen 7600 XT und 7700 XT, aber daraus wurde ja anscheinend nichts. Und wenn wir jetzt davon reden, dass wir ja quasi im Herbst schon LNR4 bekommen, dann glaube ich da jetzt auch nicht mehr dran. Ansonsten sehe ich auch nichts, dass Nvidia jetzt noch eine 30, eine 4090 Ti bringt, glaube ich auch nicht. Also ich denke mal, das ist eigentlich bis zur neuen Generation mehr oder minder durch.
Also wir müssen ja, wie viele Wochen ist es jetzt später? 2, 3 nach der totalen Sonnenfinsternis in den USA und diesem Halo-Effekt, Teaser da von Nvidia, hat sich da ja nichts getan. Also
Ja, wie
ich
gesagt,
gehe
das war das
weiterhin
gleiche
davon
Bild, dass sie
aus.
vor, dass sie
Ja.
im Dezember oder Januar schon für die Superkarten verwendet haben, also.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Hardwaremäßig ist jetzt nichts Neues aktuell am Start. Da gibt es natürlich trotzdem noch Themen, die wir uns angucken könnten und da werden wir uns auch noch ein paar Sachen angucken. Aber jetzt ist halt deswegen mal ein
Ja, und
bisschen freie
Blockbuster
Luft.
Games waren gerade auch keine neuen da, ne? Also AAA oder Quadruple A oder.
Ja, auch da ist ein bisschen Pause jetzt, bis es im Mai, glaube ich, wieder weitergeht. Insofern guckt, dass ich da jetzt eben ein paar ja, stark gespielte Spiele, die vielleicht schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, aber gerade bei Fortnite hat das ja nichts zu bedeuten, weil die Engine gewechselt wurde. Mal wieder an. Der nächste Artikel ist dann auch nochmal Counter-Strike 2. Da hatten wir schon im Herbst Benchmarks, als das Spiel erschienen ist, aber da gab es ja auch schon wieder unzählige Updates, außerdem waren die nicht so umfangreich. Und es ist ja auch einer der Spiele, die ja in den Steam-Charts immer ganz oben stehen, in denen ja Fortnite fehlt, weil es das gar nicht auf Steam gibt. Nö, gibt es auch weiterhin nicht, ne? Ist weiter Epic Game
Ja,
Store
ja, ja.
exklusiv. Und dann, ich weiß es gar nicht, was hat er schon gespoilert? Helldivers?
Da
Hatte
können
er
wir ja gleich mal
genannt?
drüber reden, wenn wir in der Sonntagsfrage angekommen sind. Das passt dann nämlich
Ja.
dann wie Arsch auf Eimer.
Ja, dann lass uns doch jetzt aber noch mal zu einer Community-Frage kommen. Die lag ja schon ein bisschen länger. Ja, heute beantworten wir sie mal. Du hast sie vor dir liegen.
Ist ja tatsächlich schon ein bisschen älter, aber irgendwie hat sich da nie die Gelegenheit ergeben. Jetzt ist es aber soweit. Und zwar ist die Frage von Sitzer, also so ist ein Forumname bei uns. Hallo Jan, hallo Fabian. Ich habe eine Frage an euch, welche sich auf ein sehr subjektives Thema bezieht. Spulenfiepen, konkret bei Grafikkarten. Ich würde behaupten, es herrscht die landläufige Meinung, dass Karten von AMD eher dazu neigen, wobei das nicht meiner persönlichen Erfahrung entspricht. Ich hatte sowohl Nvidia als auch AMD-Karten, die ein Spulenfiepen aus der Hölle besaßen. Und genauso hatte ich Karten bei der Hersteller, die in dieser Hinsicht sehr angenehm waren. Vielleicht könntet ihr kurz erklären, wie das Fiepen überhaupt entsteht und ob es Wege gibt, das Problem zu beheben oder zumindest zu verringern. Ansonsten möchte ich an der Stelle, ja, danke für das Lob, was jetzt kommt. Ja. Das muss ich, denke ich, schließlich vorlesen. viele Grüße, Sitzer. Ja, was wir da vielleicht direkt schon mal, als ich das gelesen habe, da hatte ich direkt schon das Gefühl, da müssen wir auf jeden Fall direkt den Disclaimer bringen. Also diese landläufige Meinung, die hier zitiert wird, von wegen Karten von der AMD leiden da eher drunter, damit können wir beide eigentlich nichts anfangen.
Nee, und Wolfgang also, auch nicht.
Also es wäre in der Redaktion jetzt nicht angekommen, dass das irgendwie bei AMD, dass Leute zum einen denken, dass es bei AMD schlimmer ist, aber zum anderen auch nicht, dass es tatsächlich so wäre, dass es bei AMD-Grafikkarten schlimmer ist. Das ist, denke ich, das kann man nicht pauschal sagen, dass Grafikkarten von Nvidia oder AMD oder Intel da stärker oder weniger drunter leiden als andere. Aber möchtest du, bevor wir da vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wie das sich konkret auf Hersteller vielleicht
Ich bastle hier schon mit meinen Fingern rum.
Ja. Und was man tun kann, weil du hast ja das ganze Jahr als Diplom-Ingenieur einmal...
Ja, aber ich habe in Wien mit Maschinenbau studiert, aber ja, auch da hatte ich Elektrotechnik. Ich glaube 2 Semester und kann mich noch an die ganze Rechnerei mit E erinnern und aber auch an die Lorentzkraft. Und das ist ja die Wurzel allen Übels bei diesem Spulenfiepen, denn eine Spule ist ja ein gewickelter Draht, gibt es in unterschiedlichen Formen, ne? Wir kennen das auch noch auf, ich glaube, auf aktuellen Mainboards stehen die da eigentlich nicht mehr drauf, aber ich bin ja gerade so in der Retro-Stimmung, da haben wir alte Mainboards, haben wir oft noch so umwickelte Donuts irgendwo stehen. Heute sind die ja meistens verkapselt, da kann man
sie eigentlich gar nicht mehr. Im Netzteil sieht man es noch manchmal.
Ne? Genau, im Netzteil, da ist so richtig, da sind sie ja oftmals sehr groß drin vertreten, muss man allerdings auch reingucken oder es mal aufgemacht haben, was man natürlich tunlichst vermeiden sollte, wenn man, anderes Thema. Und auf Grafikkarten sind sie heutzutage ja meistens verkapselt in diesen kleinen grau-graphit-tonigen Kästchen. Und warum fiepen, rasseln oder weinen diese Spulen? Diese Spulen erzeugen ein Magnetfeld, was aber gleichzeitig von Strom durchflossen wird, denn durch diese gewickelten Kupferdrähte fließt ja nun mal der Strom dann auf dem Weg zur GPU oder zum Speicher. Und eine elektrische Ladung, die durch ein Magnetfeld wandert, fließt, strömt, sich bewegt, die erfährt die sogenannte Lorentzkraft. Und je nachdem, in welche Richtung die Ladung sich bewegt und in welche Richtung das Magnetfeld geht oder ausgerichtet ist, da könnt ihr dann alle nochmal gerne googeln, wer es nicht drauf hat. Da gibt es dann diese 3-Finger-Regel, da kann man dann anhand von 3 Fingern sich vergegenwärtigen, genau, in welche Richtung diese Kraft wirkt. Und die wirkt dann halt auf die elektrische Ladung, die da durchwandert und besorgt dafür, dass dieser Draht, der da umwickelt ist, sich eigentlich, nicht nur eigentlich, der will sich bewegen, nämlich in eine ganz besondere Richtung. Und das kann halt dazu führen, dass dieser Draht, je nachdem wie die Wicklung ist, oder die einzelnen Wicklungen dieses Drahtes aneinander reiben, in einer extrem hohen Frequenz, und da haben wir auch schon einen ganz wesentlichen Punkt, den wir gleich auch nochmal ansprechen werden, oder sich diese ganze Spule anfängt zu bewegen, beziehungsweise zu vibrieren. Denn wir haben ja da keinen kontinuierlichen Strom, der durchfließt und der dazu führt, dass diese Kraft konstant wirkt und da eigentlich nichts passieren sollte, außer dass das Bauteil irgendwann abreißt, und so groß ist sie dann ja eben doch nicht, sondern die Grafikkarte, die GPU, der Speicher, die fordert ja, die braucht ja Strom für die Berechnung des Bildes, und wenn sie mit dem Bild fertig ist, dann braucht sie den kurz nicht. Und wir kennen da ja die Verlaufsdiagramme, ne? Wie auch die so die...
Ja, es geht immer hoch und runter, deswegen wird ja auch so viel mit Kondensatoren gearbeitet, ne? Weil es unmöglich ist, auf diese Schwankungen innerhalb von Bruchteilen von Millisekunden
und exakt zu egal, reagieren. Was man macht, die letztendlich komme ich nicht darum, warum, oder ist es eben so, dass diese Spulen dieses Magnetfeld, beziehungsweise da durch die elektrische Leistung, die da durchfließt, oder die Ladungen, die da durchfließen, das ist eben kein kontinuierlicher Strom und dadurch gibt es diese Kraft halt immer wieder stärker, weniger stark und so weiter und so fort. Was dann halt zu diesem Vibrieren, Zirpen, Weinen, Fiepen führen kann oder führt. Und das hängt natürlich erstmal davon ab, aber wovon hängt das überhaupt ab, Fabian? Das kannst du auch erzählen. Du hättest das, was ich gesagt habe, gerade auch erzählen können. Aber wir wollen uns ja so ein bisschen die Arbeit teilen. Also, woran liegt es denn dann, dass es mal mehr und mal weniger ist?
Was ja, das sagt, ist ja tatsächlich relativ interessant. Oder vielleicht unintuitiv. Also zum einen ist es ja generell so, je mehr Strom ich da durchschicke, desto mehr Potenzial habe ich auch, da was fiepen zu lassen. Das liegt, denke ich, auf der Hand. Das heißt, je höher der Stromverbrauch meiner Grafikkarte oder wenn ich da vielleicht sogar noch was übertakte, desto schlimmer wird es halt eben. Und wenn ich den einschränke, und da sind wir auch schon gleich beim ersten Schritt, was ich vielleicht tun kann, um das ein bisschen zu mindern, je weiter ich runtergehe, desto weniger wird es. Was aber ja auch sehr seltsam erscheinen mag, vielleicht für neue PC-Spieler, je höher die FPS sind, desto eher höre ich ein Fiepen. Also man muss ja theoretisch dieses Rasseln und das Fiepen unterscheiden und vor allem das Fiepen kommt halt, wenn ich mit hohen FPS dann unterwegs bin. Und das ist ja auch was man zum Beispiel sehr einfach, ja, wenn man den will, vermeiden kann. Soll ich weitermachen mit den Aspekten einfach?
Ja, nee, und das ist halt letztendlich, also was ich noch sagen wollte, mit mehr Strom beziehungsweise mehr elektrische Leistung verstärkt das Problem. Das kann man, glaube ich, grundsätzlich auf der gleichen Grafikkarte sagen, aber es bedeutet nicht, dass eine 450 Watt 4090 mehr fiepen muss als eine 200 Watt, was haben wir da, 7700?
4070.
Denn da kommt es ja auch wieder drauf an, wie viele Spulen hat sie denn?
Ne? Ja, genau, also klar. Diese
auch welche Spulen hat sie? Ne?
Ganzen Interfaces, beziehungsweise was heißt Interfaces, die Spannungswandler oder wie das auch immer aufgebaut ist auf dem PCP, das skaliert natürlich mit der grundsätzlichen Leistungsaufnahme. Aber prinzipiell ist es schon so, je mehr Strom ich verwende, desto eher kann ich da halt was zum Fiepen bringen. Selbst wenn ich den entsprechend mehr, denn wir haben ja viele 4090, die sind komplett zugeklustert mit Phasen, das ist und trotzdem fiepen die Dinger. Ne? Also prinzipiell ist es halt auch teilweise einfach so, die Bauteile, die halt verwendet werden, ne? Oder wie die verwendet werden. Wie sind die festgemacht? In welcher Orientierung? Und
ja, wie ist die Wicklung und halt auch, was ist das, die spezifische Materialeigenschaft oder die, ja, wie sie auf verlötet sind oder so? Denn jetzt, das wollte ich auch noch ergänzen bei den FPS. Ich muss das halt dann auch irgendwie zum Schwingen bringen oder zum Reiben und da hat dann halt auch jede Spule, jeder Werkstoff oder jede Werkstoffkombination dann auch wieder eine andere Frequenz, wo das vielleicht dann sich auch noch wirklich aufschaukelt. Und so weiter, also eine Eigenfrequenz und so weiter und so fort, deswegen, ja.
Es kommt dann darauf an, wie ist der Kühler da drauf befestigt, wo wird vielleicht einfach ganz plump Schall blockiert auf dem Weg zum Ohr des Spielers, wie ist das Gehäuse aufgebaut, ne, und.
Genau, das ist dann noch der Unterschied zwischen wie sehr fiept's denn und wie sehr höre ich's denn fiepen.
Ja.
Also das ist natürlich auch noch die subjektive Komponente und das Drumherum, was da eine Rolle spielt.
Und jetzt hat man vielleicht schon rausgehört, dass es nicht unbedingt vom GPU-Chip abhängt, wie eine Grafikkarte dann halt eben fiept, sondern halt eben von dem, was drumherum von den Boardpartnern, die ihre Custom-Designs eben entwerfen, verbaut wird. Insofern kann man, denke ich, es gibt gar keine Basis, um irgendwie fundiert sagen zu können, Nvidia oder AMD-Grafikkarten oder Intel-Grafikkarten fiepen mehr als die anderen. Man kann das höchstens versuchen, runterzubrechen auf die entsprechenden Boardpartner, wobei die natürlich auch je nach Grafikkarte, je nach Generation, je nach Klasse des Custom-Designs andere Spulen verwenden.
Wir
hatten da mal eine Sonntagsumfrage zu. Sie ist jetzt ja bald ein Jahr alt und da hatte ich quasi versucht, dem irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dass die Community da mal Aussagen treffen kann, wie schlimm es denn bei bestimmten Boardpartnern ist. Die können wir mal verlinken hier in der Notiz zum Podcast. Im Endeffekt ist es halt so, dass es je nach Boardpartner dann auch wieder nur 100 Teilnehmer gab und dann weiß ich halt nicht, inwiefern da die Aussagekraft so unbedingt krass ist. Man kann da halt mal durchgehen und wird zum Beispiel feststellen, ja, bei ASRock oder bei Asus oder bei Powercolor sagen vergleichsweise viele Leute, dass das Modell halt eben fiept. Aber das, gut, PowerColor macht jetzt exklusiv AMD. Asus macht eher weniger AMD. Also das ist...
ja, aber das ist ja kein überhaupt... unkontrollierter kann man ja sowas nicht erheben.
Ja.
Ohne zu wissen, wer sind denn diese Inhaber? Haben die vielleicht... Also ist natürlich jetzt auch wieder ein Hahn herbeigezogen, aber ist der Asus-Käufer eher so gepolt und der PowerColor-Nutzer so und dafür der Sapphire-Nutzer so? Ja, deswegen... Es mag ja so sein, dass es da vielleicht auch Hersteller oder Grafikkarten und Chipproduzenten oder bestimmte Spulen beziehungsweise deren Fertiger gibt, die dazu mehr neigen. Aber das ist einfach nie erhoben worden in einer, ja, also sag ich mal, ordentlich empirisch, in einem fest definierten Test-Setup.
Das ist ja auch quasi unmöglich,
und,
ne?
Und selbst
also du
dann,
müsstest ja quasi in der aktuellen Generation hingehen und dann von jedem einzelnen Custom-Design irgendwie, ja, 100 Stück, wenn nicht sogar 1000 Stück kaufen, das dann empirisch messen und all diese Messwerte zusammen, also das ist ja allein finanziell schon nicht stemmbar, geschweige denn vom Aufwand her. Und selbst aber wenn man das macht, ist die Frage, ist das überhaupt aussagekräftig? Und wenn der Hersteller für die nächste Batch einfach andere Spulen verwendet oder spätestens nächste Generation das PCB umändert, dann ist wahrscheinlich die Aussagekraft so ohnehin wieder im Keller. Also
ja, insofern kann man immer auf Erfahrungsberichte auch bei uns in der Community hören, aber auch da weiß man eigentlich nicht, ob ja, derjenige, der den Thread ins Leben gerufen hat, vielleicht einfach nur Pech gehabt hat und sich dann möglicherweise die drei weiteren, die auch noch Pech gehabt haben, da finden und dann sind es schon vier von
oder halt einfach besonders empfindlich sind dafür. Das
ja,
kann natürlich auch sein.
Ja, oder ja, insofern, was du schon angesprochen hast, ist ja eigentlich dann ja, schon wesentlicher, was mache ich denn, wenn ich in meinem PC, mit meinen Komponenten, in meinem Sitzabstand und den Spielen, wie ich sie spiele, in den Settings, wie ich sie spiele, wenn ich damit zu kämpfen habe. Was mache ich dann? Ja, du hast gesagt, mal gucken, ob man vielleicht die TDP ein bisschen senken kann oder ein FPS.
Also FPS limitieren ist, denke ich, am einfachsten. Man kennt das ja vielleicht auch, dass man, wenn man im Hauptmenü ist, dann fiebt es am schlimmsten. Weil man da dann halt unendlich viele FPS hat gefühlt und wenn sie dann halt nicht gelockt sind.
Besser es fiebt, halt als dass die los. Grafikkarte kaputt geht. Das haben wir auch schon gehabt, Fabian. Aber
und ja, ich erinnere mich. Und dann halt einfach hinzugehen über den entsprechenden Treiber, also Adrenalin oder GeForce, ja, das ist ja nicht
GeForce,
sondern die NVIDIA-Systemsteuerung, beziehungsweise es gibt ja diese neue App. Ich weiß noch gar nicht, ob das da drin schon geht, aber man kann ja quasi global die FPS limitieren auf zum Beispiel, ich habe einen 144 Hertz Bildschirm, also limitiere ich einfach global auf 140 und dann ist die Sache gegessen. Und dann habe ich eigentlich schon mal weniger Fiepen. Ich kann natürlich auch in konkreten Spielen hingehen, wenn ich sage, die Fiepen total schlimm, ich brauche aber gar keine 140 FPS. Oder ich habe die Ingame sowieso nicht, sondern nur im Hauptmenü, ja, dann kann ich sie halt noch weiter limitieren. Ist ja auch kein Problem. Was prinzipiell auch hilft, ist halt eben Undervolting, ist mit aktuellen Generationen teilweise gar nicht mal mehr, also bei Ampere war das ja quasi, da war man ja, da musste man ja quasi Undervolten, bei Elder Lovelace ist es ja jetzt eine andere Geschichte, bei AMD auch, aber prinzipiell, wenn ich meiner Grafikkarte sage, hey, du bist zwar vom PCB her für 300 Watt ausgelegt, ich gebe dir aber nur 250, weil mich die 2% Leistung nicht jucken, oder 5%, ja, dann kann ich auch so das Spulenfiepen mindern. Also einfach, ne, undervolten, beziehungsweise Spannungskurve halt erhöhen bei gegebener Leistungsaufnahme oder halt eben die Leistungsaufnahme konkret senken, kann helfen. Schallisoliertes Gehäuse ist ja inzwischen nicht mehr so das Ding, nachdem Nvidia mit Ampere da alle Grenzen aufgerissen hat, was Leistungsaufnahme und damit halt Kühlbedarf angeht.
Ja, aber und man seine Hardware mit dem EKDB, Fullcover, RGB, Acrylglas, Waterblock ja auch sehen möchte.
Prinzipiell kann es aber schon reichen, das Gehäuse oder seine Position bisschen zu verschieben und schon sitzt man nicht mehr genau in diesem Kegel drin, den eine Grafikkarte vielleicht abgibt. Das hört sich jetzt absurd an, aber ich weiß das auch tatsächlich aus Erfahrung, wenn ich meinen Kopf irgendwie ein paar Zentimeter nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten bewege, kann das quasi unhörbar werden, weil ich dann einfach nicht mehr da drin sitze. Was mir persönlich auch häufiger mal aufgefallen ist, aber da weiß ich jetzt gar nicht, ob das so ein generelles Ding ist, wenn man eine Grafikkarte länger verwendet, wird's besser. also zumindest mir kam es bei meiner aktuellen 4080 so vor, dass es am Anfang vielleicht sehr schlimm war.
Weil du immer neuere Spiele mit immer weniger FPS spielst, Fabian.
Das
hast du
ich
da
nicht.
Schon mal dran gedacht?
Das glaube ich nicht. Und nach einer Woche war es dann besser. Und nicht im Sinne von, ich habe mich dran gewöhnt, sondern ich habe das tatsächlich dann halt eben eine Dezibel gemessen, von wegen, oh Gott, das ist aber laut, das muss man mal messen. Und dann nach einer Woche dachte ich, das ist ja irgendwie leiser geworden im gleichen Spiel. Und dann habe ich das gemessen und es war tatsächlich leiser. Und da hatte ich noch gar nicht eingegriffen über Underwalting und Bildwiederholrate und was auch immer.
Wenn man weiß, woran es liegt, dann ist das jetzt ja auch nicht völlig absurd, ne, dass sich das da, was heißt, einrüttelt. Aber ja, so ist es ja letztendlich, ne? Oder dass wirklich da geringfügig vielleicht doch was abgetragen wird an den Stellen, wo diese Wicklungen am stärksten aufeinander reiben oder stoßen.
Was halt viele Leute bei uns auch in dieser Sonntagsfrage gesagt haben, von wegen, wenn diese Grafik gerade Spulenfiepen hat, Spulenrasseln hat, dann schicken sie sie zurück zum Käufer, also das haben, ja, guten Viertel hat das gesagt, zum Händler zurückschicken, so. Es ist ja theoretisch kein Mangel am Produkt, es ist also halt Widerruf binnen 14 Tagen, ist wahrscheinlich bei den Herstellern, dann, bei den Händlern auch wieder nicht unbedingt gerne gesehen, aber darauf wollte ich gerade hinaus, von wegen, wartet vielleicht mal eine Woche ab und limitiert eure Bildwiederholrate, ist ja sowieso sinnvoll, um einfach Energie zu sparen, reduziert eventuell auch einfach mal das Powerlimit, gerade wer eine 4090, eine 4080 hat, da lässt sich ja locker mal 50 oder sogar 100 Watt lassen sich da einsparen und die Performance in vielen Spielen leidet gar nicht mal unbedingt drunter. Und also gerade bei mir war das, wie gesagt, so, am Anfang dachte ich echt so, boah, das Ding, das muss ich, glaube ich, auch zurückschicken, das ist ja furchtbar und inzwischen ist es quasi nicht mehr wahrnehmbar, nachdem ich da ein bisschen gewartet habe und das eingestellt habe. Was man manchmal liest, sind solche Geschichten wie, man nimmt das den Kühler ab und bettet die Spulen in Kunstharz ein oder so, aber das würde ich jetzt an dieser Stelle niemandem raten, beziehungsweise von abraten, weil da kann man sich natürlich auch was kaputt machen.
Ja,
das natürlich nicht.
Ich meine, das hat ja zwei Hintergründe. Das eine ist, alles, was ich da rüber schmeiße, kann auch mal Schall isolieren. Und zweitens, vielleicht schaffe ich es dadurch ja, die Bewegung der Spulen einzuschränken. Und das, ja, kann klappen, aber ich sag mal, so, wenn die Kraft entsteht, ja, und vielleicht ist es dann auch manchmal wieder nur von kurzer Dauer, ja, bis sich dann auch diese Spule wieder freigerüttelt hat. Und wenn es in diesen gekapselten Spulen drin fiebt, dann habe ich davon ja auch nichts mehr. Das ist, sag ich mal, deswegen auch immer, glaube ich, ein relativ leicht ausgesprochener Vorwurf, warum Hersteller das nicht noch, da nicht noch viel mehr selber gegen tun würden.
Das frage ich mich aber auch. Also das Problem ist ja zumindest in enthusiastischen Kreisen inzwischen seit Ampere, wo es ja da wirklich schlimm wurde mit den hohen Leistungsaufnahmen, omnipräsent. Es gibt ja auch immer wieder diese Listen, wo Leute dann Communities dann zusammentragen, welche Modelle fiepen, und da sind einige Modelle dann halt total verbrannt, weil sich, ja, dann haben halt 10 Leute dieses Modell gekauft, bei 9 von 10 hat es gefiept und dann wird das Ding sofort rot gefärbt und wegen bitte nicht kaufen. Das muss ja auch den Herstellern dann, also muss ja auch in deren Interesse sein, dem Ganzen dann nachzugehen, das dann halt entsprechend anzugehen, dass es weniger fiept, und irgendwie muss es ja Möglichkeiten geben, denn es gibt ja Grafiker, die tatsächlich nicht fiepen oder nicht viel fiepen zumindest oder rasseln. Also so ganz eindeutig ist die Gemengelage da, denke ich, auch nicht.
Aber wir haben endlich mal drüber gesprochen und vielleicht dem einen oder anderen, oh Gott, ich hoffe nicht, dass wir den einen oder anderen überhaupt auf die Idee gebracht haben, mal nachzuhören, ob seine Grafikkarte fiept, weint oder rasselt, und dass er das ab heute seit Genuss dieser Folge von CB-Funk das erste Mal überhaupt wahrnimmt und dann nie wieder
teilweise rauskriegt. Also ich meine, im Endeffekt fiepen oder rasseln die ja alle. Es ist halt nur die Frage, wie sehr hört man das? Und häufig ist es halt so, dass die Lüfter halt einfach lauter sind dann. Was ja dann insbesondere wieder zu diesem lustigen Sachverhalt führt, dass die Grafikkarten, die als besonders silent beworben sind, am ehesten mit Fiepen oder Rasseln oder was auch immer auffallen, weil man die Lüfter eben nicht mehr hört oder die nicht mehr laut genug sind, um das dann halt eben zu überdecken.
Genug gefiept, Fabian. Lass uns zu unserem letzten Programmpunkt kommen. Wir haben inzwischen 2 Sonntagsfragen auf Computerbase gesehen. Wir beschäftigen uns aber heute nur mit der vom letzten Sonntag, nämlich der Frage nach eurem Gaming-Frühjahr 2024. Was habt ihr schon gespielt und worauf freut ihr euch noch? Wer wissen möchte, wie die Community tastaturmäßig unterwegs ist, insbesondere mit Fokus auf mechanische Tastaturen, der muss noch eine Woche zuvor gucken. Da hast du wirklich allumfassend danach gefragt, der Community zufolge aber auch noch nicht allumfassend genug. Wir widmen uns jetzt, wie gesagt, trotzdem und sowieso nur der jüngsten Sonntagsfrage. Denn wir wollen ja nicht gleich eine Episode nach der Jubiläumsepisode, die Länge der Jubiläumsepisode in den Schatten stellen. Das kann nicht sein, Fabian. So, du hast am 21.04., also nach knapp 4 Monaten, gefragt, ja, was eigentlich?
Was habt ihr in diesem Jahr schon gespielt? Wie hat euch das gefallen und worauf freut ihr euch dieses Jahr noch? Ich meine, das ist ja das Format, so über die Spiele des letzten Quartals, wenn man so will, so ganz grob zu sprechen. Das hatten wir ja letztes Jahr schon zweimal. Ich habe im Sommer mal gefragt, dann habe ich Ende des Jahres mal gefragt. Und prinzipiell bietet sich das ja auch an, denn am Anfang, am Ende des Jahres weiß man natürlich vielleicht auch nicht mehr so unbedingt, was dann in den ersten 3 Monaten so passiert ist. Und wir hatten ja einige Überraschungshits dieses Jahr schon. Und das hat sich dann auch wieder gezeigt in dieser Frage, von wegen, welche neuen Spiele hast du 2024 schon gespielt? Natürlich kann das keine erschöpfende Liste sein. Ne? Also unmöglich, dass ich da alle Spiele reinpacke, die dieses Jahr erschienen sind. Allein schon, weil ich sie wahrscheinlich nicht finde.
Und du hast 17% der Nutzer nicht mit deiner Frage abgeholt, weil die haben gesagt, ich habe andere Spiele aus 2024 schon gespielt. Aber es
was natürlich prinzipiell viel ist, aber ja, ich immer wieder auf die Kommentare dann halt verwiesen, denn ich kann diese Liste jetzt 1000 Einträge lang machen, aber dann scrollt das halt nicht mehr durch. Ne? Was mich halt überrascht hat, der längste Balken, du hast ja gerade 17% schon genommen, das ist ja nicht der längste, es gibt noch 2 längere, einer davon, da kommen wir gleich drauf, aber der längste halt eben, ich habe noch gar kein in 2024 erschienenes Spiel gespielt und das haben 43,4% gesagt, also ja nicht ganz eine Mehrheit, aber schon sehr, sehr viele, die ja, noch kein aktuelles Spiel gespielt haben. Gut, ich habe jetzt nicht die Option reingenommen von wegen, ich spiele generell nicht auf dem PC, erfahrungsgemäß waren das immer so 1-2%, die bei uns dann in den Sonntagsfragen mitmachen. Das sei mal jetzt zu vernachlässigen. Also es gibt noch viele Spieler, die entweder ganz alte Titel spielen oder 2023er Spiele nachholen. Und da gab es ja auch wirklich sehr viel. Insofern ist das auch mehr als verständlich. Als ich da mal drüber gegangen bin, über diese Liste, die ich da zusammengefasst habe, musste ich auch feststellen, ja, wirklich gespielt habe ich auch nur eines davon in 2024. Nämlich, und das ist jetzt die zweitmeiste Option, Helldivers 2 mit knapp 18%.
Das Wolfgang aktuell, wir wollten ja drüber sprechen, auch nochmal durch den Benchmark-Parcours jagt oder sich da einen Benchmark-Parcours überlegt hat.
Ja, ich glaube, zuerst ist dann ja jetzt Counter-Strike dran, aber direkt danach wäre dann oder die Vorbereitungen laufen schon für Helldivers 2. Was natürlich auch kein Spiel ist, das unbedingt einfach zu benchmarken ist, denn prozedural generierte Welten, immer wieder andere Missionen,
ja, Tag-Nacht-Wechsel. Ja, kann man leider auch wieder nur mit Krückstock durch. Aber ja.
Aber das Spiel ist ja im Februar erschienen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob Anfang oder Mitte oder Ende. Insofern also auch schon wieder mal mindestens 2 Monate alt. Und hatte ja einen kleinen Hype, war ja Sonys erfolgreichstes PC-Spiel. Irgendwie 400.000 Spieler oder knapp 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Und davon sind auch tatsächlich immer noch so um die 200.000 übrig am Wochenende, die das dann gleichzeitig spielen. Also das ist tatsächlich immer noch sehr beliebt. Und ich spiele sie auch immer mal wieder. Aber bisher hatten wir da halt leider keinen Benchmark zu und das ändert sich dann jetzt. Ja. Und dann hatten wir aber ja noch, das war ja quasi so eine Dreifaltigkeit an Überraschungshits, die wir Januar, Februar hatten. Da gehören ja noch 2 andere Spiele zu. Palworld und Enshrouded. Ja. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass die dann wohl eventuell nach Helldivers 2 dann auch endlich mal mit einem Benchmark beehrt werden.
Ja, und 13% haben gesagt, sie haben Palworld gespielt und du hast dann vorhin gesagt, es spielt doch gar keiner mehr.
Ich habe dann auch direkt mal nachgeschaut. Es gab ja da die Meldung von wegen 2 Millionen gleichzeitige Spieler. Das war ja absurd, dieser Hype. Davon übrig sind jetzt aktuell noch so 25.000 bis 50.000, je nach Tageszeit, die das spielen. Also deutlich weniger als Helldivers, deutlich, deutlich weniger als zum Start des Spiels, aber gar keiner, das stimmt natürlich auch
nicht. Aber auch bei uns in der Community haben es viele gespielt, 13% der Teilnehmer haben gesagt, sie haben das gespielt, das ist Platz 3 hinter Helldivers und noch ein Platz vor Enshrouded, das haben nämlich bisher 10,2% gespielt und jetzt haben wir schon gesehen, es fehlt ja der Platz 2 und das ist ein Spiel, was gar nicht so ein Online-Multiplayer-Hype-Titel ist. und damit klar aus dem Rahmen fällt, aber doch zu erwarten gewesen war.
Oder? So, traust du dich, es auszusprechen?
Ja, Horizon Forbidden West. Ich muss es diesmal ablesen. Und ich habe es vorhin auch unabgelesenerweise auch schon mal. Aber ich hatte den vor beiden trotzdem im Hinterkopf und bin so gerade dran vorbeigestolpert. Ja, also Horizon Forbidden West haben 16,6% gespielt und damit knapp Platz 2 hinter Helldivers. 2.
Habe ich jetzt tatsächlich halt nicht gespielt, weil ich es ja schon auf der PlayStation gespielt habe. Sonst hätte ich es mir sofort gekrallt. Es ist auch schon runtergeladen. Ich werde es auch definitiv nochmal auf dem PC spielen, auch weil ich die Erweiterung noch nicht gespielt habe. Aber ich kam jetzt noch nicht dazu. Aber davon wundert es mich jetzt auch nicht, dass das so viele gespielt haben, weil es auch einfach ein grafisches Highlight ist. Zwar auch kein Raytracing, aber trotzdem halt eben, ne, im Rahmen dessen, also das ist halt, also besser wird Rest der Reiser-Grafik wahrscheinlich nicht mehr unbedingt. Und das ist ja schon beim Test vor ein paar Wochen auf sehr viel Gegenliebe gestoßen bei uns in der Community. Insofern, ja, danach kommt Sons of the Forest, Survival. Ja, das ist, ist so ein Genre, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Also so Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gun and Bones, okay. Banishers Ghosts of New Eden, Prince of Persia hatten wir da auch noch, The Last of Us Part 2 Remastered auf der PlayStation 5 dann, immerhin mit 4%. Aber im Endeffekt, ja, es verteilt sich da sehr schnell, da lassen sich jetzt keine großen Titel mehr rausnehmen.
Dann hast du noch gefragt, wie zufrieden bist du mit den bisherigen Neuerscheinungen in 2024? Das war das ein oder andere Spiel für mich dabei, aber alles im Allen ist es ein normaler Start ins Gaming-Jahr ohne besonders starke Titel. 50% haben das gesagt. Also die Mehrheit sagt, ist okay. Aber
ich denke, damit ist die Umfrage auch schon zusammengefasst, weil viel mehr können wir dazu nicht sagen. Es ist halt kommend aus 2023, was ja, wie gesagt, vor allem in der zweiten Hälfte sehr, sehr, sehr viele Highlights hatte.
Genau, und gut, auch ein paar die Lowlights, kommen jetzt ja alle noch. Na, die kommen doch auch dieses Jahr alle noch.
Und das habe ich mich dann auch gedacht, dieses Jahr kommt ja bestimmt noch ganz viel. Wir haben ja noch quasi 3/4 des Jahres vor uns. Und dann habe ich mal gesucht, was ist denn tatsächlich, was hat denn einen Release-Termin, der in diesem Jahr liegt? Also einen bestätigten offiziellen Release-Termin in diesem Jahr. Und das sah tatsächlich irgendwie sehr mau aus. Also klar, wir werden bestimmt noch irgendwie den Assassin's Creed oder sowas bekommen, was halt noch keinen Release-Termin hat. Und irgendwer aus dem Team meinte dann schon, ja, diese ganzen EA-Sportspiele, die kommen ja auch noch bestimmt in ihrer 24er-Auflage als Cash-Grab. Und vielleicht dann irgendwie Call of Duty oder so, ich weiß es nicht. Ich bin halt bei diesen ganzen Casual-Games komplett raus. Aber wenn man halt die großen AAA-Blockbuster für PC, Core-Gamer anschaut, irgendwie ziemlich mau. Also was halt jetzt direkt bevorsteht, was ja übermorgen erscheint, ist Manor Lords. Also mehr Indie geht ja quasi nicht mit nur einem Entwickler und gut, ein paar Sachen outgesourced, aber im Endeffekt ist es halt ein Entwickler, Mittelalter-Aufbaustrategie. Und da haben 25% gesagt, da freuen sie sich drauf, ich bin einer davon. Ghost of Tsushima Director's Cut, also PlayStation 5 Portierung für den PC, die Sony ja vor ein paar Wochen inzwischen schon wieder angekündigt hat. Systemanforderungen gab es letztens. Homeworld 3, also Echtzeitstrategie, sollte schon erschienen sein, wurde mehrmals verschoben, jetzt in den Mai. 12% sagen, sie freuen sich drauf. Das Elden Ring DLC, Shadow of the Erdtree, das kommt auch im Juli, ich weiß es gar nicht, kurz darauf dann Frostpunk 2, hatten wir eben schon drüber gesprochen, 17% freuen sich da drauf.
Und rüst du schon mal auf.
Black Myth Wukong, kann man wahrscheinlich auch schon aufrüsten, denn das ist, glaube ich, ja auch Unreal Engine 5 mit Raytracing und Path Tracing. Da hatte ich einmal was zugeschrieben, wo ein neuer Gameplay-Trailer kam, von wegen, da wurde mit Nvidia zusammengearbeitet, um Raytracing für die Kaustiken des Wassers zu implementieren. Also, dass die Lichtbrechung der Wasseroberfläche in den Wellen ist, wird per Path-Tracing berechnet. Ich will nicht wissen, was das für Anforderungen stellen wird, aber ist natürlich technisch interessant, kann man nicht denyen. Star Wars Outlaws, 22,8% kommt dann ja im August direkt nach der Gamescom, hatten wir letztens drüber gesprochen, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Wie gesagt, Ubisoft, ich bin lernresistent. Und dann kommen noch zwei Titel, stimmt gar nicht, zwei Balken, die sehr groß sind und ein Titel davon, den ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, der aber von den Titeln, die explizit genannt sind, den längsten Balken hat, mit 30%, Stalker 2 Heart of Chernobyl. Glaube ich, sollte auch schon eigentlich erschienen sein oder Anfang des Jahres erscheinen, wurde auf den Herbst verschoben und da freuen sich anscheinend sehr viele Menschen drauf. Prison Architect 2, gleiches Thema, zwar nicht sehr viele, sondern nur 5%, aber sollte eigentlich jetzt bald erscheinen, wurde aber auf September oder Oktober, was auch immer, erschienen, also Paradox Aufbaustrategie. In Angesicht der jüngsten Paradox-Historie vielleicht die bessere Entscheidung. Und ja, andere hier nicht genannte Spiele, 31%. Ich vermute, da werden auch viele drunter sein, die halt gesagt haben, das sind Spiele, die zwar dieses Jahr erscheinen, aber noch keinen Release-Termin haben und auf die freue ich mich.
Mich überrascht die Fülle an Themen, die wir diese Woche abgehandelt haben. Aber wir haben uns ja auch 2 Wochen lang nicht mehr gesprochen. Du hast mich vorhin abgehängt, als ich gesagt habe, das hast du da nicht weiter kommentieren wollen. Ich wollte trotzdem noch mal darauf hinweisen, dass ich ja gesagt hatte, du warst raus, weil du im gleichen Jahr wie Computerwise geboren wurdest. Da hast du mich vorhin zur Rede gestellt und gesagt, das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch im Jahrgang 98 und nicht 99. Und woraufhin wir festgestellt haben, dass dein Geburtsdatum bei uns im Content-Management-System um ein Jahr falsch angegeben gewesen ist. Wir werden uns nächste Woche widersprechen, freuen uns über neue Zuhörerfragen, jederzeit gerne an podcast@computerbase.de, gerne auch nochmal im Nachgang auf unsere Jubiläumsfolge, vielleicht über Fragen, die auch nochmal Frank, Steffen oder ich als die uralten Hasen hier im Team beantworten könnten, weil es nur um die Anfänge geht und so weiter und so fort. Da sammeln wir gerne auch und setzen uns dann nochmal zu dritt ans Mikrofon. Ich glaube, dieser Aufruf hatte letzte Woche noch gefehlt. Bis dahin feiere ich noch gedanklich eine Woche weiter, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss mich jetzt trotzdem aber erstmal in den Schnitt schmeißen, damit dieser 1,45 Podcast heute auch noch online geht. Und Fabian, du musstest ja einmal kurz den Rechner verlassen, was ihr jetzt aber alle gar nicht gehört habt, weil ich es hoffentlich nicht vergessen habe, genau das dann noch rauszunehmen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund, genießt das Wetter in jeglicher Form, ob kalt oder warm. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.